Sicher, es ist endlich wieder soweit. Ich freue mich, ja. Holy ist am Start.
Oh yeah.
We are holy und wir stehen dahinter. Und deswegen haben wir wieder was am Start, weil ich habe was Neues gefunden und es gefällt mir sehr. Pink Grapefruit.
Was ist eine Pink Grapefruit?
Ein Sugar-Free Hydration Drink. Ich kann das nicht sagen, deswegen muss ich ablesen. Hydration Drink.
Möchtest du wissen, was es ist?
Ja, ich kann kein Englisch.
Okay, sehr gut. Das bedeutet, es ist ein fruchtiger Drink, ein Getränk, das dafür sorgt, dass der Körper hydriert ist. Sprich, man hat genug Flüssigkeit, ja, besser fürs Gehirn, besser für die Haut. Ne?
Es gibt aber nicht nur Hydration, sondern
es gibt auch einen Energy Drink. Es gibt Energy Drinks in verschiedenen Geschmacksrichtungen, sorry, Plural. Und es gibt Eistee. Ohne Zucker, ohne künstliche Aromen.
Ne? Was ist was von Eistee besser?
Von Eistee?
Ja.
Eistees.
Ja, okay, das finde ich gut. Sehr gut.
Ja. Und wie gesagt, man nimmt nicht zu, ne? Und es ist eine gesündere Alternative. Deswegen, wenn ihr auf sowas steht, ne?
Zuckerfrei?
Zuckerfrei und auf Energy Drinks, auf Eistee, auf wenn ihr manchmal so trockene Haut habt, ja, so wie eine Schlange, dann könnt ihr das konsumieren und dann geht ab, die Luzi geht ab. Würde ich euch raten, bestellt da was, ja, auf weareholy.com. Wir haben uns natürlich, wir waren uns nicht zu schade, einen Code für euch zu ergattern. Die Deutschen 5.
Yes.
Wenn ihr den dort eingibt, dann kriegt ihr 5 Euro Rabatt. Ja. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr nicht wisst, will ich Eistee, will ich einen Drink, der dafür sorgt, dass ich der Hydro-Man bin, will ich einen Energy-Drink, damit ich immer am Stissel bin, bestellt das Startup-Paket.
Deluxe.
Da gibt es 30 Euro Rabatt drauf. Ja, also
49,99 Euro.
Wenn ihr einzeln bestellen würdet,
Genau,
wenn ihr es als Paket bestellt, zahlt ihr 30 Euro weniger. Wenn ihr darauf dann diesen Code noch macht, dann zahlt ihr 35 Euro weniger. Versteht ihr, was wir euch hier mitteilen wollen?
Und das geht das Ganze auf weareholy.com.
Yes.
Buchstabier das mal.
weareholy.com.
Und mit dem Code, buchstabier das?
DIEDEUTSCHEN5.
Dafür liebe ich dich. Also gönnt euch das. Ihr unterstützt uns natürlich auch mit dieser Hinsicht. Und wir begeben euch auch noch was Gutes dafür.
Genau, warum wollt ihr den Eistee irgendwo anders kaufen, wenn ihr den hier günstiger kriegt?
So sieht's aus.
Oder den Energy Drink.
Also, viel Spaß.
Peace in the Middle East.
Ciao.
Meine Damen und Herren, wir sind die Deutschen und die Folge heute wird präsentiert von der fantastischen Bubble App.
Yes.
Die Bubble App ist eine Lern-App, mit der ihr neue Sprachen erlernen könnt.
Das ist sehr gut für mich.
Weil der kann ja nicht mal Deutsch. Ja. Die Lektionen bei der Bubble App basieren einfach auf Alltagssituationen, die man ganz leicht umsetzen kann und dort erlernen kann. Zum Beispiel könnt ihr mit einer KI genau die Aussprache lernen von Tag 1.
Und 10 bis 15 Minuten jede Lerneinheit kann man egal wo in der Deutschen Bahn, ob irgendwo am Spielplatz, draußen abrufen, während zu Hause beim Kochen. Und das passt in jeden Terminkalender.
Und ihr könnt die ganze EU bereisen irgendwann, weil Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Polnisch, alles ist da drin, ja. Für jeden ist was dabei. Und da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen. Erstmal, weil wir euch was Gutes bieten wollen. Zweitens, ich möchte, dass mein Partner endlich sich vernünftig artikulieren kann.
Und Englisch.
Ja, und Englisch vor allem, ja.
Weil wir wollen jetzt die Welt bereisen.
Ja, die Deutschen übernehmen die Welt und da muss man natürlich Englisch lernen. Und deswegen gehen wir nur zur Bubble App, weil die schaffen es sogar bei Schreiern. Wir werden es euch beweisen
genau.
In einigen Wochen. Wir haben einen Code für euch rausgekramt, ja. Und zwar mit dem Code die Deutschen.
Yes.
DIEDEUTSCHEN. Könnt ihr bei Bubble, ja, ein Jahresabo holen, ja.
Genau.
Ihr zahlt aber nur 6 Monate. Das heißt, 6 Monate kriegt ihr geschenkt, exklusiv von uns.
6 Monate bezahlen, 6 Monate on top.
Genau. Alles weitere Infos und den Code einlösen könnt ihr auch bei www.bubble.com/audio. Bubble wird geschrieben BABBEL.
Genau.
So,
meine Damen und Herren. C-U-M?
Ja, /AUDIO.
Und der Code ist gültig bis zum 31.07.2024.
Genau. Macht was Vernünftiges damit, ja.
Lernt, weil das ist, und das ist auch sexy, wenn man was lernt.
Genau, neue Sprache. Ihr könnt einem in der Bar, fangt ihr auf einmal an, Französisch zu sprechen. Wisst ihr, wie stylisch das ist?
Ja, oder Deutsch, richtig.
Ja, genau, das wäre auch mal ein Vorteil. Das wäre sehr gut sogar. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß damit.
Ja, ihr würdet uns natürlich auch damit unterstützen. Und viel Spaß weiter mit der Folge. Ewa, gibt euch Celo Nafti. Meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Die Deutschen Podcast mit meinem wunderbaren Partner Nizar. der mit Depressionen gerade zu kämpfen hat, um meine Wenigkeit Scheiern. Zu dir komme ich gleich noch, denn wir müssen einen wunderbaren Gast vorstellen. Es hat mich sehr gefreut, dass wir 2 Stunden uns unterhalten konnten. Da habe ich erst gemerkt, was für ein geiler Typ er ist. Meine Damen und Herren, Herr Lukas
Klaschinski. Meine Damen und Herren, Psychologe, Podcaster, Autor, sonst noch was?
Einiges.
Bahnfahrer und Klappradfahrer.
Ja, okay, das ist sehr gut. Für die Leute, die das eventuell nicht auf dem Schirm haben, was das ist, was ist ein Klapprad?
Ey, das ist so ein Ding, da möchtest du nicht mit in der Öffentlichkeit gesehen werden. Das kommt gleich in der Hierarchiestufe hinterm Liegerad. Also 2 Sachen, wo man...
Das Liegerad, das hier?
Liegerad ist das.
Das finde ich aber geil.
Ja, aber es gibt davon nicht mehr viele, weil die haben ja auch immer so ein Benzel hinten dran, weil die ja immer übergefahren werden. Die sind immer im toten Winkel. Ist euch das mal aufgefallen, dass ihr die nie gesehen habt?
Kann sein, aber ich habe die ja
nicht gesehen. Du bist ja SUV-Fahrer, du pumpelst da einfach rüber, ne? Aha. Man merkt das ja gar nicht.
Er ist ein SUV-Fahrer, genau.
Mit 20er Felgen merkt man das gar nicht, wo man
23.
Da rüber... 23.
Das war so in meine Ehre gerade gekränkt.
Mit 23er Felgen merkst du das gar nicht.
Was heißt 23er Felgen? Dass 23 die 23 Zoll. Jahre alt sind? Ach so.
23 Zoll Felgen.
Dass Michael Jordan die auch drauf hatte. Mhm. Heißt das.
So, für die Leute, die jetzt diese Formate nicht kennen.
Ey, du bist ein super reinlicher Typ, ne?
Diese autistischen Sachen.
Ich bin Leprechaun.
Aber die putzen hier immer Schuhe. Ich meine, du standest gerade 2 Stunden im Stau. Du hast wahrscheinlich Zeit, dein ganzes Auto durchzuputzen. Ne? Du hast so 3 von diesen Tuchpackungen benutzt.
Die haben schon immer im Auto.
Und dann, als das fertig war, bist du zum nächsten Auto gegangen.
Die haben schon immer im Auto.
Der macht auf an Ampel diese Scheiben sauber. Das war immer sein Job vor dem Podcast. Aber ab und zu kommt so...
Hast du auch dieses Herz drauf?
Ja, dann? Genau. Ich mache dann immer so Sit und frage. Und dann, wenn die nicht zahlen wollen, mit ein bisschen Charme, dann geht das. Ja. Mit Schirm, Charme und Melone.
Nisa hat es ja schon angesprochen. Du hast ja mehrere Podcasts.
Ja.
Mehrere?
Ja. Mehrere, ja.
Ja.
Würdest du die mal erläutern?
Genau, ich mache so Bin ich eben, das ist ein psychologischer Podcast mit meiner Kollegin Stefanie Stahl. Dann mache ich einen Beziehungsmänner-Podcast, so wie ihr. Wir reden aber viel über...
Ich glaube nicht, dass du das so wie wir machst.
Das war auch ironisch.
Ja,
wir haben vorhin geredet.
Ist mir klar.
Genau, da geht es eigentlich darum, was Männer so denken, in Beziehungen fühlen und so. Der heißt Beste Freundinnen, den gibt's schon seit 10 Jahren jetzt.
Ist das auch mit dieser Stefanie Stahl?
Nee, das ist mit meinem besten Freund. Mit dem habe ich auch eine Company, genau.
Okay.
Und das machen wir schon ewig. Wir haben beste Vaterfreunde, da reden wir übers Vatersein. Dann mache ich den Podcast fürs Museum für Naturkunde und ich hoffe, ich habe nichts. Ach, ich mache so einen eigenen Experimentier-Podcast. Da probiere ich verschiedenste Sachen aus, auch psychedelische Substanzen und der heißt Jakobsweg.
Krass,
und
viel Schein, wäre das gut.
Okay. Ja. Und du bist ja auch Psychologe.
Ja.
Also fertig.
Also 4 Podcasts, habe ich nicht gezählt.
5.
5, okay, sorry.
Studiert,
ja.
Abschluss.
Ja.
Also keine 8-monatige
Volkshochschule.
Tutorial auf YouTube angeguckt und so. Dann...
Okay, bist du dann auch Therapeut aktiv gewesen?
Nee, also es gibt einen Unterschied, ne? Du kannst Psychologe sein und dann gibt es nochmal die Therapeutenausbildung.
Ach so, die sind nochmal extra.
Die kommt noch mal extra. Bist du ein Psychotherapeut.
Ja,
und was ist ein Psychologe? Wo wirst du eingesetzt?
Ja, du kannst zum Beispiel Diagnosen erstellen. Du hast dann so deine deine Schemata und dann kannst du sagen, hey, du hast eine Depression und musst da unter eingehen.
Lukas, das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr, dass du heute da bist. Ein bisschen Respekt, ich möchte aussprechen. Unabhängig jetzt, sagen wir mal die Folge, wir denken uns mal die Kameras weg, ne?
Ja, ja.
Wenn ich ein Problem habe mit einem Kumpel, egal wer,
ja,
der sehr psychische Komponenten nachweist, dass er so nicht normal ist.
Ja.
Können wir das im Laufe der Sendung immer ein bisschen mal ansprechen und du könntest mal eine Diagnose machen?
Ja, wir können es probieren.
Ja.
Wie ist das denn genau, wenn man Psychologe ist? Also wie ist der Studiengang? Also wie verläuft das? Womit fängt man an? Oder ist es das Fach Psychologie und das studiert man dann durch?
Nee, du hast natürlich wie in jedem anderen Studiengang auch so verschiedene Komponenten. Du machst Statistik, dann machst du Persönlichkeitspsychologie, Entwicklungspsychologie.
Aber ist es ein Medizinstudium? Nein.
Nee. Da, genau.
Da scheiden sich die. Okay, würdest du Psychologen als Mediziner bezeichnen?
Naja, es gibt einmal das, was du nicht sehen kannst, den Geist, aber der funktioniert sehr, sehr ähnlich zu dem, was du sehen kannst, den physischen Aufbau.
Oh.
Und der Mediziner kümmert sich ja mehr um den physischen Aufbau und der Psychologe um den Geist.
Okay, den Geist, die Ghostbusters.
Ja,
sind Parapsychologen.
Ja,
also erkennst du diesen Studiengang an? Parapsychologie oder sagst du, das ist Humbug? Psst,
It's cold and only why and I can't see the road. And no one hit you to my window. And I can't see the now. Then I'm facing to my own myself. And a picture of my wall. Looking I in the side. And I'm not yourself. And I'm not yourself.
Also, wir sind auf Tour, die Deutschen, große Arena-Tour in Stuttgart, Oberhausen, Hamburg, Berlin und in Frankfurt. Gönnt euch jetzt die Tickets, klickt drauf und dann werdet ihr live das Gesang hören, Rap podcasten.
Alles, was dazu gehört, auf eventim.de. Peace in the Middle East.
Ciao.
Ja, hab ich davon noch nie gehört, Parapsychologie.
Nein? Echt nicht? Das ist, wenn man, das ist Geisterforschung einfach.
Ah ja, okay. Und wo kann man das studieren?
Ja, im Ambiland, da kann man ja alles
wirklich
studieren.
Wirklich? Crazy.
Ja, deswegen, es gibt ja auch diese also in Amerika gibt, also in Amerika gibt's ja erstmal alles, ne? Ja, ja. Die sind ein bisschen, die ticken ja ein bisschen anders. So, und dann in Amerika kann man ja, so viel ich weiß, kann man ja offiziell, gibt es ja Geisterjäger. Und ich rede jetzt nicht so wie die Ghostbusters mit so Protonstrahler,
ja,
sondern dass Leute sich melden und sagen, ey, in meinem Haus, ich höre immer so ein Geräusch, der Schrank klappert immer so nachts.
Ja.
Und dann kommen wirklich so Leute mit Geräten und erzählen die dann,
ich
ja.
Ich glaube, ja, glaub, das ist schon Geldmacherei.
Ja, ja, das ist 100% ein richtiger Scam. Und dann sagen die, ja, hier wurde vor 300 Jahren einer ermordet und seine Seele ist noch hier drin.
Aber glaubt ihr an sowas?
Also ich glaube an sowas.
Ja.
Aber ich glaube, dass die Leute, die behaupten, dass sie das vertreiben, alle Lügner sind.
Alle?
99,9%.
Ich glaube nicht an sowas,
okay,
aber ich glaube auch nicht an Zufälle. Denn ich habe was erfahren, was mich sehr glücklich macht, was du vor dem Studium gemacht hast. Und heute, meine Damen und Herren, wir haben die Weltpremiere geschafft. Es ist soweit. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich zitter eigentlich das jetzt gerade hier.
Ich kann dir eigentlich nichts privat erzählen.
Nein, die Verkündung, die ich hier jetzt tätigen kann, es macht mich so glücklich. Meine Damen und Herren, hört genau zu und genießt diesen Moment. Lukas vor seinem Studium war Hotelanimateur in Ibiza. Ja, und das ist natürlich für mich eine Freude, weil...
Aha, ich dachte, die sehen alle aus wie ich.
Nein, warte. Yeah. Jetzt, es ist natürlich eine Freude, einen alten Hasen in dieser Szene, einen alten Kollegen zu treffen, ja, dass wir das vereinen können.
Ja.
Er war in Ibiza, du in Ägypten. Das heißt, das passt. Ich will auch jetzt nicht mehr weiter reingehen. Wir sind
redet so wie so zwei Gitarristen, ja, und so zwei verschiedene Bands.
Ja. So. Du meinst so einen Erfahrungsaustausch
von, ja, früher? Ja, früher so, ich will auch gar nicht mehr weiter
reden. Lass mich mal allein.
Aber du warst ja so eine Einsteigwaffe, du konntest ja... Du konntest ja singen, tanzen,
ja,
all das konnte ich ja nicht, ne? Ich konnte eigentlich immer nur ein bisschen reden.
Okay, wie hat dir der Animateurjob gefallen?
Ey, das war eine sehr, sehr harte Zeit, weil die Leute sind ja im Urlaub dort und vergessen so ein bisschen, dass da auch noch andere Menschen arbeiten und die lassen halt so alles raus, worauf sie Lust haben.
Ja.
Und du lernst Menschen...
Moral halt wird über Bord geworfen.
Ja.
Anstand, Benehmen.
Ich glaube, Menschen sind in so einem Partyurlaub nochmal anders als zu Hause.
Ja.
Also,
ja, ja, das stimmt. Und du musst bedenken, du hast nur 6 Monate gemacht. Er war ja 16 Jahre. Er war ja auch der Chef-Animateur da von den Leuten. Das heißt, der hat ja das Ganze durchgespielt.
Ja,
ja, ja.
Wie bist du davon losgekommen?
Ja,
man kann ja süchtig
machen. Das war die 65-jährige Brigitte, die gesagt hat, oh, schöner Mann. Und er ist dann rüber nach Deutschland. So.
Okay.
Sehr gut, ne? Da habe ich das Pferd nochmal geschaut.
Aber wie, du hast gesagt, du hast 6 Monate Animation gemacht.
Ja.
Ja, 6 Monate. Und dann hat er mir auch erzählt vorhin, dass so Leute da drauf hängen geblieben sind und dann so Jahre geblieben ist. Und er hat dann gesagt, nach 6 Monaten, nee, ich mach das hier nicht mehr.
Ja.
Ja, also ich kenne auch jemanden, der arbeitet als Animateur wirklich in Ibiza.
Ja, wirklich? Gibt's
und,
das dann noch?
Und er merkt, und man merkt bei ihm, also der ist schon Mitte 40.
Dann wird's langsam Zeit. Ne?
Keine Frau, keine Kinder, aber er kommt von diesem Lifestyle nicht weg. Der so, ja, ich bin immer 4, 5 Monate da. Alles wird, der Unterkunft wird gezahlt, ich mache jeden Tag mein Ding, er genießt so das Paar. Und das ist so ein Teufelskreis, der ist irgendwie da drin gefangen.
Ja, aber.
Er kommt in diesem Hamsterrad.
Ich finde, irgendwann möchte man auch andere Sachen so im Leben erfahren. Kennt ihr das nicht? Dass man, ja, dann irgendwann eine Sache einfach durchgespielt,
nee, ich
hat?
Das nicht.
Ich meine, du warst DJ irgendwann.
Ja.
Und irgendwann DJ. Hast du gemerkt.
Der war so DJ, wie ich Geschäftsmann bin.
Hat er mir erzählt.
Ja, nein. Er war DJ.
Ja,
aber er will das nicht wahrhaben, dass ich mal erfolgreich ohne ihn war.
Nein,
das war, ist auch eine psychische Komponente.
Das ist euer,
nein,
Ding.
Er war erfolgreich.
Ihr seid nicht wirklich, ja, ihr führt keine Freundschaft, ihr führt eine Beziehung.
War, aber ist David Guetta erfolgreich?
Ja,
sehr erfolgreich.
Ja.
Kriegt er nicht 400.000, wenn er aufliegt?
Ja, das viel habe ich nicht bekommen.
Ja, doch, nee. Doch. Das, okay, aber ist David Guetta ein DJ? Das meine ich.
Boah, wie sich rausgeredet
hat. Nein, das habe ich von Anfang an gemeint, ich schwöre. Ich wollte nur deine Skills dissen.
Ich würde sagen, er ist ein sehr erfolgreicher Produzent. Der
ist ein Produzent. Denkst du, er hat jemals einen Beat selber gemacht?
Er hat ein super gutes Näschen für das, was gut läuft.
Ja, ich habe auch ein gutes Näschen, was für geile Filme wir abends aussuchen. Deswegen bin ich ja nicht Christopher Nolan.
Ey, starkes Argument. Ja. Ja, da kommt er raus. Das ist nicht Animateursgeld.
Ja, ich merke schon. Immer die Gäste in Gespräche verwickeln und dann wissen die gar nicht mehr, was ich vom Buffet nehmen soll.
Was für eine psychische Komponente ist das, wenn er auf Teufel komm raus nicht anerkennen will, dass ich auch ein eigenes Leben habe, außer den Podcast.
Vielleicht hat er Angst, dich zu verlieren.
Was ist das für ein
Okay. Vielleicht hat er Angst, dich zu verlieren, wenn du ganz, ganz erfolgreich ohne ihn bist, dass er dann frei entscheiden kann, also dass du dann frei entscheiden kannst, was du machst. Und vielleicht möchte er dich in der Abhängigkeit halten.
Was ist das für eine psychologische Komponente,
so
wenn man Lügen über seinen Partner erzählt?
Das sind keine Lügen. Ich fühle mich.
Es sind unterschiedliche Perspektiven.
Ja, ja. Danke, dass ich mein Ei gucke. Ja. Was ist das für eine Komponente, wenn man keine eigene Meinung haben darf?
Ich darf doch hier keine eigene Meinung. Ich bin der Einzige, der Befehle kriegt. Mach das nicht, sitz so, sag das.
Ja?
Das habe ich dir nie gesagt.
Hast du
lüg ich?
Nein, so haben wir das nicht gesagt.
Doch, die haben das so.
Das ist
so
eine Verzerrung der Wahrnehmung.
Du hast so ein Reinigungsding und du bist ja mit dem
Control-Freak.
Control-Freak, okay. Achso, nee, das dürfte ich jetzt nicht. Ne? Ich bin ja der Neutrale.
Du bist der Neutrale.
Ja, aber du hast erkannt, genau. Ich kriege immer hier Ansagen, Befehle, was ich zu sagen, wie ich mich zu verhalten habe.
Als wir vorhin gesprochen haben, hast du... wir kommen eben immer wieder zurück dazu. Ja. Ne?
Ich wusste gar nicht, dass das ein Vorgespräch war, dass du die ganze Zeit... Ich dachte, wir unterhalten uns einfach privat.
Ja, ich habe dich reingelegt.
Ja, okay, gut. Du bist ein richtiger...
Ich wollte einfach nur, deswegen habe ich auch gesagt, mit der Shisha saß ich vor dir, dass du so, hey, das ist cool, das ist so.
Er hat 2 Stunden lang Shisha geraucht und ich wusste die ganze Zeit nicht, ob du mich anlasst, weil du hast den Rauch so merkwürdig ausgeblasen die ganze Zeit. Und dann hast du mir erzählt, dass du Bauchkrämpfe hast und ich dachte mir so, woher könnte das kommen?
Ja, wenn man so 8 Kilo Shisha-Tabak konsumiert.
Ich esse nichts mehr, aber ich habe irgendwie merkwürdigerweise Bauchkrämpfe.
Ja, weil ich Gift zu mir nehme, das ist viel besser als Nahrung.
So. Den ganzen Tag an dieser Shisha.
Du hast eine sehr interessante These vorhin aufgestellt mit einer ganz bestimmten Frage, wo du mich aus den Socken gehauen hast und Reda auch.
Okay, ihr habt ja mal gesagt, dass ihr es komisch finden würdet, wenn potenzielle Partnerinnen von euch zu einem männlichen Frauenarzt gehen würden, ne?
Genau.
Was wird gut heute.
Ja. Und ich hatte eine Klassenkameradin, da war der Papa, ne? Der war Gynäkologe. Und da ist die Frage, darf sie zu dem gehen? Und das ist... Ist das in Ordnung oder ist das komisch?
Ich finde die Frage sehr suspekt. Warum sollte ein Vater seine Tochter unten kontrollieren wollen?
Naja,
das ist ja noch absurder.
Am Ende...
Du Inzestbefürworter.
Na, ich finde, das ist erstmal eine Frage, die man in den Raum stellen darf. Also beim...
Ja, man kann alles in den Raum stellen. Ich kann auch fragen, darf ich Embryos essen?
Was ist das? Da hast du auch erstmal Fragen, ne? Ja. Ich meine, es gibt viele Leute, die essen Fischeier, ne?
Ja, ich auch.
Siehst du?
Ja.
Aber ich meine, beim Zahnarzt würde ja niemand jetzt sagen, ey, ist total abwegig, ne?
Genau.
Bei jemandem anderem? Aber ist das, wäre das für euch besser?
Also wenn ich eine Frau hätte und sie würde sagen, mein Vater ist Frauenarzt.
Ja.
Und der kontrolliert mich immer unten. Da würde ich sagen, was ist das für eine komische, suspekte Dynamik? Was ist das denn?
Aber wenn die das
ist ja so, als ob du mich sehen würdest. Nee, okay, ich will jetzt nicht mich als Beispiel.
Ja,
ich denke, du siehst deinen Freund und er küsst seinen Vater auf den Mund. Als erwachsener Mann, was würdest du dann denken?
Ja.
Du könntest ja auch denken, ja, ist dein Vater, der küsst seinen Sohn.
Sagen, Papa, warum machst du das nicht?
Du hast mich nicht lieb. Ja.
Kommt ein bisschen drauf an, für mich jetzt, wie lange und mit Zunge oder ohne?
Naja. Geil. Nein, das wäre...
Nein, also für dich wäre es jetzt nicht in Ordnung.
Wenn eine Frau zu einem Frauenarzt gehen würde, also wenn ich eine Frau hätte.
Nein, wenn ihr Vater Frauenarzt wäre.
Ja, natürlich wäre, was ist das? Die sind krank. Die muss man anzeigen. Texas Kettensing-Massaker-Familie. Ich schwöre. Die
muss man anzeigen.
Kennst du
das mal aufzulösen, die waren natürlich nicht bei ihrem Vater.
Kennst du Texas Kettensing-Massaker?
Nee.
Das Remake von 2003, diese Familie mit diesem Kind, das wohl... So eine Familie ist das dann.
Nein.
Oder bei Wrong Turn. So diese inzestiösen Strukturen.
Was sagst du denn?
Ich glaube, ich würde es persönlich auch nicht machen.
Ja, also aha.
Ich, Aber ich würde den Leuten freien Lauf lassen, wenn die das in Ordnung fänden.
Ja, du kannst auch einen Typ erlauben, Kerzen zu essen.
Ja.
Aber du kannst ja.
Ne? Also du darfst dich frei äußern darüber.
Na, voll. Also sie ist auch nicht zu ihrem Papa gegangen, um das mal aufzulösen.
Das freut uns.
Das freut uns.
Das ist sehr, sehr.
Sie mochte die Frage auch nicht.
Das ist geil.
Lukas, was für Themen behandelt ihr so?
Behandelt in deinen 18 Podcasts, wie teilst du das auf? Machst du eigentlich was anderes außer Podcasten?
Nur Podcast. Der macht so viele Sachen. Surfen. Wo warst du noch? Achso, er war in Afghanistan.
Echt?
Ja.
Geil. Wie war's?
Spannend. Also ich meine, wir kriegen ja immer ein bestimmtes Bild von einem Land, das wird so uns vermittelt, weil manchmal können wir nicht tiefer abtauchen und dann, wenn du da bist, erlebst du es doch ganz, ganz anders. Also einen Moment, da erinnere ich mich total dran. Wir waren mit einer Filmcrew da, haben gedreht und ich war einfach so im Gebüsch pinkeln, ne, weil man mal irgendwann pinkeln muss und da gibt's jetzt nicht so viele öffentliche Toilettenhäuschen, wo du hingehst. Ja. Und ich bin so ins Gebüsch rein und auf einmal haben die angefangen zu schreien. Und ich so, was ist los? Warum schreit ihr so krass? Und dann ist mir aufgefallen, das ganze Gebiet da ist vermint. Und ich war dann einfach in so einem Minenfeld pinkeln.
Boah, du wärst der Erste, der beim Pinkeln in die Luft fliegt.
Ja, wahrscheinlich nicht der Allererste, aber...
Ja, ja. Krass.
Ja, und dann habe ich natürlich geguckt, wo sind die Wege, wo schon Leute langgegangen sind und musste dann da...
Aber ist das eine Sicherheit? Das kann ja auch sein, dass das... Vor allem die Schritte hören so auf, dann weißt du, okay. So ein Krater. Ja,
Also war auf jeden Fall eine krasse Zeit, also auch was ich da so gesehen habe und man kriegt auf jeden Fall einen anderen Eindruck davon, wie man so hier leben darf und was man so für Privilegien hat. Afghanistan ist so krass unterschiedlich so von der Struktur, wie viel Minoritäten dort leben, 60 verschiedene Völker und ich glaube, manchmal macht man sich so einen schnellen Eindruck, wie so ein Land funktioniert und wenn du dann drin bist, merkst du, du müsstest fast dein ganzes Leben lang da leben, um zu checken.
Und das ist ja, und Afghanistan ist ja auch nicht klein, ne?
Nee.
Gar nicht.
Oh, ja, und wie viel Krieg da schon über die Jahrzehnte war, wie viele
Jahrhunderte.
Ja, das ist so crazy und wo das mal war von der Entwicklung und wie es heute ist.
Ja.
Das ist crazy und wie so Kinder auch sind, wenn sie ihr ganzes Leben lang im Krieg aufwachsen. Also wie sind die dann und wie brutal sind die auch teilweise untereinander?
Die sind ganz anders.
Passt nicht so richtig in den Lach-Podcast hier.
Nee.
Aber es ist gut, dass du da mal deine Meinung äußerst. Finde ich cool.
Ja.
Es ist natürlich, wenn man in so Länder reist, kommt es ja, also was ich wichtig finde...
Als Animateur kennst du das.
Ja, in Afghanistan vor allem. Da kam ich richtig gut an als Animateur. Wenn du in Afghanistan...
Im Minenfeld musstest du
bist,
tanzen.
Ja, ja, so lernst du Stepptanzen. Ja. Wenn du in Afghanistan bist und dann natürlich wieder nach Deutschland reist, dann glaube ich, werden auch diese Sachen, über die du dich sonst immer beschwerst, deswegen finde ich das gut, weil das erdet dich ja dann ein bisschen.
Ey, ich bin wiedergekommen und im Flugzeug sind mir noch die Tränen gekommen, weil ich dachte so, alter Schwede, ey, worüber beschweren wir uns eigentlich und was ist so das, was mich so im Alltag beschäftigt?
Sinnlose Sachen.
Das ist krass, ne? Ich habe da ein Kinderheim besucht und ich würde mal sagen, das war so ähnlich wie hier ein Tierheim, das, was ich dort besucht habe. Also es war ein Raum oder es waren Räume, es war einfach nur Rohbetonbau und kein Boden oder irgendwas und dann waren so Betten, Hochbetten und die waren einfach nur mit Brettern, keine Matratzen, nichts. Und den ganzen Ding hat es einfach richtig krass nach Fäkalien gerochen. Und die Kinder, die da rauskamen, alle so super lieb, haben sich an den Händen gehalten und es war einfach, und zwei Erzieherinnen für gefühlt 80 Kinder. Aber das war auch noch in Kriegszeiten, wo es besonders heiß herging und das war einfach heftig zu sehen.
Was hast du denn genau gemacht? Warum bist du mit der Filmcrew dahin?
Wir haben eine Dokumentation gedreht über so ein Skateboard-Projekt, Skatistan hieß das, und da haben die über Skateboarden Kindern dann beigebracht, verschiedene Sachen, so Mathematik, Lesen, Schreiben.
Aber und die wollten halt den Skatesport da etablieren?
Nee, die haben Skateboarden eher so als Tool genutzt, dass die Kinder Bock hatten auf dann den Rest und dann so committed dahingehen. Das haben die so gesagt, hey, wir skateboarden und dann lernen wir noch ein bisschen.
Okay,
also die haben sie den Spaß mit dem Ernst verbunden.
Das heißt, es könnte sein, hat das aber Fuß, konnten die damit Fuß fassen?
Ja.
Also ich frage, weil ich mir dann denke, was ist, wenn das jetzt so populär da wird? Jetzt ernsthaft.
Also Skateboard.
Dass so in 30 Jahren so ein Pro-Skateboard aus Afghanistan. Das wäre ja geil.
Könnte schon sein, aber die Straßen da, ich wüsste gar nicht, wo man da richtig gut überall skateboarden kann.
Also ja, das ist so bestes Training.
Ja, genau. Stimmt, Hürden und
ja.
So.
Ja, ja. Das ist ein richtiges. Also die Räder sind ja immer so klein. Du fliegst da über jeden Stein, also brauchst du schon gute Cross-Skateboards.
Das heißt, das machst du auch noch, so Dokumentationen drehen.
Habe ich früher gemacht, ja.
So, in Brasilien warst du auch?
Ja.
Was hast du da gemacht?
Da hat er Urlaub. Da hat er empfohlen, nicht hinzugehen, sehr gefährlich, wo du die ganze Zeit mit mir hingehen willst.
Hä? Nee, also für mich war es nicht gefährlich.
Also. Spiel doch mit, dass er nicht hin muss. Ich will da nicht hin, das ist gefährlich da.
Das ist nicht gefährlich, ist dir irgendwas passiert?
Überhaupt nicht.
Ja, also.
Ich bin...
Der ist so, der guckt...
Aber reist du nicht gerne?
Doch, aber in Ländern, wo es Polizei so deine, gibt und Struktur.
Was sind so deine Länder, wo du gerne hinverreist?
Iran.
Luxemburg.
Luxemburg, okay.
Belgien.
Schweiz.
Belgien, ja?
Österreich.
Österreich.
Okay. Nein, ich gehe ungern in Ländern, wo die Sicherheit, so Mexico City oder so.
Ja, aber du weißt es nicht. Er guckt einfach einen Film und denkt, das ist so da.
Ja.
Okay. Nee, ich kenne ja auch Dokus.
Aber verlässt du dann das Hotel, wenn du irgendwo hinfährst?
Ja.
Aber nur, um in den Supermarkt gegenüber zu gehen, oder?
Nein, ich laufe auch schon rum, aber ich habe keinen Bock, wenn man sagt, wenn du in diese Straße läufst, kann es sein, dass du überfallen wirst mit einer Waffe. Habe ich keinen Bock drauf.
Ja, dann lauf doch nicht in diese Straße dann.
Ja, was ist, wenn die in unsere Straße laufen?
Wenn die Straße in unsere Straße...
Weil die dürfen nicht in meinen Bad
laufen. Du musst so...
Nee, ich mag das nicht so. So, zum Beispiel jetzt so Paraguay hätte ich kein Problem. Ich bin so Angsthase bei sowas. Ich würde auch niemals so, wenn jemand kommt und sagt, ey, das ist ein Typ aus der Favela, der bringt doch Touristen rein, sag ich, nein, ich gehe da nicht mit.
Das ist vorsichtig, das ist eigentlich nicht verkehrt. Das ist
immer die Frage, sollte man das machen oder nicht, ne? Aber am Ende.
Hättest du wahrscheinlich gemacht.
Ich bin tatsächlich durch eine durchgelaufen, weil ich es nicht so richtig gecheckt habe. Und das hat man mir dann später nochmal eindrücklich gesagt. Und,
aber was war denn, Favela? Du bist rumgelaufen, was hast du so gesehen?
Ich bin auch in Afghanistan mit dem Motorrad rumgefahren, in Kabul, ohne Helm. Und das war auch natürlich nicht so das Cleverste.
Und was war mit dem Ordnungsamt in
Afghanistan? Ey, das einzige Krasse, was passiert ist, ich war an so einem Kreisverkehr.
In Afghanistan oder in Brasilien?
Nee, in Afghanistan. Ja. Und bin dann halt mit dem Motorrad angehalten. Und dann war ein Panzer, der war in einem Kreisverkehr. Und der hat so richtig sein Geschütz auf mich gerichtet, dass ich in den Lauf gucken konnte. Und das hat mir richtig Angst gemacht.
Echt jetzt?
Ja, und die wollten einfach mir ganz kurz wahrscheinlich Angst einjagen. Das war so das Einzige.
Aber denkst du auch lustig? Weil die so da drin waren, so ein Haar, wie fahren.
Also die haben sich vielleicht da drin gefreut, aber ist schon krass, wenn du so eine Waffe hast und das auf jemanden richtest. Also
musst du wie der Hulk dann dieses Rohr einfach so nach oben verbiegen.
Lukas, in eurem Podcast, was für Themen behandelt ihr so, gerade mit deinem besten Freund? So, über was redet ihr, dass man sich das vorstellen kann für die Zuhörer und Zuschauer?
Ja, was einen so beschäftigt in Beziehungen, ne? Wenn du mit einer Frau in Beziehung bist, was beschäftigt dich da?
Das zum Beispiel?
Kann sie kochen?
Nee, eher emotionales, also.
Es ist emotional. Liebe geht durch den Magen.
Ja, wann hattet ihr das letzte Mal so richtig Herzschmerz? Wann war das? Sag mal richtig.
Ich habe nie Herzschmerz.
Ja.
Ich versuche robotermäßig an Sachen ranzugehen, deswegen jetzt ernsthaft.
Nein, wirklich?
Ja, wirklich.
Hast du ein Thema mit deinen Emotionen? Mit deinen Gefühlen?
Ich glaube schon.
Ja?
Ja.
Und welches?
Ich schalte die ab.
Aber nimmt dir das nicht gleichzeitig auch so ein bisschen die Lebendigkeit?
Nee, ich glaube schon, dass ich... ich weiß...
Also, okay.
Sich selber so eine Selbstdiagnose ist halt immer schwer, weil eigene Fehler sieht man kaum oder es ist schwer, sich selber
zu kritisieren. Es ist ja kein Fehler, das ist deine Art, mit der Welt umzugehen, ne?
Genau, aber ich glaube, damit ich das... ich versuche es besser zu erklären. Also ich glaube, wenn du dich zu sehr von deinen Gefühlen leiten lässt, dann ist der Raum groß, dass du Fehler begehst. Also ich würde niemals in meinem Leben eine Frau, jetzt nehmen wir eine Frau, ne? Wir können auch einen Mann nehmen. Kommt die Folge noch, kommt die im Juni raus oder ist sie noch im Mai?
Ist noch im Mai.
Ja, okay, dann bleiben wir bei Frauen. Der Monat ist ja noch nicht. Ich glaube, dass wenn ein Mann übertrieben so emotional einer Frau Liebe bekennt. Weißt, was ich meine? So, dass er weint, wenn sie seinen Namen ruft. Und dass, wenn sie spazieren geht, er sich auf die Straße legt, damit sie über seinen Rücken läuft, weil er sagt, deine Füße sind so wertvoll, um über den Asphalt zu stolzieren.
Also einfach eine Frau liebevoll und liebt.
Ja, dann glaube ich, dass du so in so eine trottelige...
Du meinst, du verlierst dann deine Dynamik.
Du verlierst
deine Polarität.
Du verlierst dein Selbst und du verlierst deinen sachlichen Verstand.
Also, okay.
Weil du dann zum Beispiel wie Jim Carrey bei Ich, Beide und Sie bist. Du siehst zum Beispiel deine Frau...
als höher.
Nee, nicht das sowieso, aber du siehst deine Frau... Also, das finde ich ja nicht mal schlimm. Du siehst deine Frau bei irgendetwas, was sie nicht tun sollte. Sagen wir mal, du schaust...
Ja, die knallt einen anderen.
Ja.
Die Frau.
Ja, da guck mal. Und dann redest du dir ein... Nee, das war die gar nicht. Und selbst wenn deine Freunde zu dir kommen...
Ey, wo biegt ihr ab?
Ja, und selbst wenn deine Freunde zu dir kommen und sagen, ey, ich hab sie gesehen, Ich habe sie gesehen.
Wie sie einen anderen Mann hat, dann sagst du nein.
Dann sagst du nein, dann redest, fängst du dir an, das einzureden. Warum? Weil du geblendet bist vor lauter Liebe. Und deswegen sehen wir ja, dass die größten Leidtragenden von dieser übertriebenen Liebe die Frauen sind. Weil es ist meistens bei den Frauen, dass die einen Arschloch so übertrieben lieben, der alles macht, aber die brauchen so 18 Jahre, um sich von ihm zu lösen. Warum? Weil sie ihn so unsterblich geliebt haben.
Okay, Lukas. Your turn.
Alright. Also erstmal haben wir angefangen, über Gefühle zu reden. Und für mich ist, wenn du deine Gefühle fühlst, nicht, dass du danach handeln musst. Aber wenn du sie nicht fühlst, dann bist du wie eine Marionette. Weil du dann zum Beispiel bestimmte Sachen nicht machen kannst, weil du Angst hast. In bestimmte Urlaubsregionen fahren und Abenteuer verpassen. Wenn du nicht bereit bist, ne, deine Angst zu begegnen, kannst du bestimmte Sachen nicht machen. Gibt es eine Sache, wovor ihr krasse Angst habt?
Fliegen.
Fliegen. Hindert dich das daran zu fliegen?
Das hindert mich daran zu fliegen und das hindert mich, obwohl ich ein Junggeselle bin.
Aber du fliegst aber schon oft.
Aber ich flieg nicht oft, nur wenn ich gezwungen bin, obwohl ich ein Junggeselle bin und mich sehr, sehr, sehr für andere Kulturen und Länder interessiere und fasziniert davon bin und auch ein Junggeselle bin. Das heißt, ich habe keine Verantwortung, ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder, ich kann theoretisch machen, was ich will. Und ich könnte die Welt sehen, weil ich es lieben würde, in New York rumzulaufen und Kuala Lumpur und Tokio kann ich nicht machen, weil ich sage, nee, Alter, geh mal weg, 18 Stunden fliegen, Hass. Ich flieg nur, wenn ich fliegen muss.
Okay, und ich sag, wenn du deine Gefühle wahrnimmst, aber einen Umgang mit denen lernst, bist du der freiste Mensch der Welt. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich habe Angst, aber ich kann mit meiner Angst in diesen Flieger steigen.
Boah.
Dann bist du wirklich frei.
Ja, das glaube ich. Aber oder ich kann es nicht.
Ich schäme mich für bestimmte Sachen, die ich sage.
Ja.
Und Scham ist nichts Schlechtes. Ne?
Das tut er leider nicht.
Doch, ich schäme mich oft.
Echt? Aber kommen die Sachen denn schneller raus und dann merkst du...
Ich habe einen anderen Blickwinkel, was Schämen betrifft. Okay, das heißt, Sachen, für die sich der Rest der Menschheit schämt, also der Rest der Menschheit schämt sich für eine bestimmte Sache, wo ich sage, ach, das ist doch nichts. Aber ich schäme mich für Sachen, die so eventuell in dieser Gesellschaft als normal gelten.
Was denn zum Beispiel?
Frauenarzt.
Ja, da kann man, da fällt mir jetzt nicht so,
Aber das ist doch interessant, wie sich Scham bei dir entwickelt hat, oder?
Also zum Beispiel Scham bei ihm, wenn seine EC-Karte zum Beispiel kurz nicht funktioniert, dann so bezahlen, dann dreht er komplett durch und sagt, ey, hier, Schein, gib mal deine schnell und so. Also und ich würde mich gar nicht schämen. Ich würde sagen, ey, wenn das nicht klappt, dann komme ich morgen nochmal und dann gehe ich nicht mehr hin. So.
Also, nee, ist aber ein gutes Beispiel, ne?
Ja.
Und jetzt würde ich dich fragen, was hat das so vielleicht auch mit deiner Vergangenheit zu tun, ne? Also,
ja klar, die Vergangenheit formt uns ja.
Total. Wir gucken immer durch die Brille der Vergangenheit auf die Gegenwart. Also genau. Immer, was wir so erfahren haben. Und gab es mal eine Zeit in deinem Leben, wo du gar nichts hattest? Und da hast du Beschämungserfahrungen gehabt? Oder?
Nee, also diese Art des Charmes, die hatte ich schon immer, auch zu der Zeit, wo ich nichts hatte. Aber da war ich dann gefestigt in anderen Sachen. Zum Beispiel, als ich nichts hatte, dann bin ich zum Beispiel nicht draußen essen gegangen. Mhm. Weil ich mir nicht leisten kann. Und hab dann nicht, oder...
Das war ein verdammt unangenehmes Gefühl.
Also ich saß jetzt nicht zu Hause und hab gesagt, oh Mann, ich kann kein...
Aber ziemlich sicher verbindest du diese Situation jetzt, wenn du zum Beispiel sofort reagierst, wenn deine EC-Karte mal nicht funktioniert und du nicht liquide bist, mit irgendwas, was du schon mal erlebt hast. Weil ich meine, an sich ist ja nichts Schlimmes, ne? Dass man irgendwie, dass die EC-Karte nicht funktioniert.
Ja, war das Gerät kaputt oder so. Dann haben
ja, aber es kommen ja so Gedanken in deinen Kopf. Guck mal, die denkt, ich bin jetzt ein Betrüger.
Ah,
oder
okay.
Ich habe gar kein Geld. Genau. Und ich will mir Leistungen erschleichen.
Und mir ist das egal.
Nee, genau. Nee, jeder denkt was anderes. Das ist das Interessante. Ich würde so denken, du nimmst es zu dir sofort und sagst so, oh Gott, die denkt jetzt, ich bin irgendwie so ein Betrüger und habe überhaupt gar kein Geld und renn gleich mit dem Essen raus.
Ja.
Und gib Fersengeld. Du denkst so, fuck, meine Karte funktioniert nicht, ist jetzt nicht mein Problem.
Mach wohl ein anderes Gerät, fertig.
Ja, oder ich probiere eine andere Zahlart, ne? Genau. Ich habe auch noch Bargeld dabei oder was auch immer. Und ich denke wieder was anderes. Und so denkt jeder was anderes in einer unterschiedlichen Situation. Und dadurch entstehen so viele Missverständnisse. Und davon lebt der Podcast hier.
Okay, sehr gut.
Das ist gut. Und solche Themen bespricht ihr dann. Wie ist dein Partner?
Max.
Max, also ja. Du und Max redest dann so über so Situationen, Alltagssituationen, über Gefühle.
Nein, oder Beziehung. Oder ist es Beziehung. Nur, geht's nur ums andere Geschlecht?
Ah, es geht hauptsächlich darum, was uns als Männer beschäftigt. Ne? Weil wir sind zwei Männer und wir können nur für zwei Männer reden.
Ja, aber Männer beschäftigen viele Sachen. Zum Beispiel, es gibt Leute, die sammeln Star Wars-Figuren.
Ja, ey, darüber mache ich mich lustig. Wenn mein Kumpel, der...
Der sammelt.
Erzähl, finde ich gut.
Mein Kumpel, der malt halt so kleine Figürchen an. Dann spielt er, ich glaube, World of Warcraft heißt das, kann das sein?
Ja.
Da so Brettspiele mit anderen Leuten und er sagt, da kommen immer Leute zusammen, mit denen will man keine Zeit verbringen, aber macht das Spiel so sehr Spaß. Und dann spielt er so, ja, so komische Fantasy-Spiele und das bockt ihn. Und
was machst du in deiner Freizeit?
Ey, darfst du gar nicht fragen. Ich surfe gern.
Aber wo surfst du? Wir leben in Deutschland.
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten hinterm Boot. Da gibt es produziert so eine Welle.
Also, weil ich bin so von meiner Größe, ich kann auch in der Badewanne surfen. Aber ist, okay, aber du surfst richtig wie so bei Point Break?
Ja, also es gibt künstliche Wellen, wo ich surfe.
Ja.
Ich bin nicht so ein richtig guter Surfer im Ozean. Also nicht so richtig gut. Geht so.
Aber warst du mal in Florida und hast versucht zu surfen?
Florida kommen nicht so die geilsten Wellen an. Also
Portugal habe ich gehört.
Portugal ist gut.
Da das ist besser als da?
Ja. Da bricht die größte Welle der Welt.
Echt?
Krass, ne?
Aber warum ist dann das Bild, das man im Kopf hat, dass es immer in den amerikanischen Küsten ist?
Ja, weil so es Kalifornien ist.
Ja, das ist nur von deinen Filmen, so weiße Jungs bringen es nicht schon so.
spielt auch in Kalifornien, oder?
Ja. Weiße Jungs bringen es nicht?
Ja, irgendwo da?
Ja, ja.
Venice Beach irgendwie?
Ja.
Ich glaube, ich weiß es nicht.
Ja. Wesley Snipes und Dings, ja.
Siehst du, Kalifornien, ja.
Okay, aber ist in Kalifornien, sind die Wellen da besser als in...
In Florida würde ich schon sagen, ja. Aber es gibt...
Kalifornien ist hier, Florida ist hier.
Ja, ja.
Kalifornien ist da.
East Coast, West Coast.
Genau. Aber Florida ist ja in der Ostküste so, das ist ja so ein Stängel.
Ja, so. Aber komm nicht so... Also, ich habe nie gehört, dass großartig Surfkultur in Florida ist.
Ja, wahrscheinlich,
Australien, weil... Australien habe ich gehört, Portugal.
Portugal,
und
Spanien,
Ostküste ist ja auch kalt. Frankreich.
Kälter, ja, auf jeden
Fall. Kälter als die Westküste.
Ja. Ja, genau. Südafrika ist gut. Indonesien.
Nordafrika.
Gibt es auch bestimmt gute. Ja. Also Marokko und so ist ein guter Surfspot.
Ja, aber zwischen Marokko und Spanien muss man ja aufpassen beim Surfen, dass du nicht die Köpfe schleifst, die im Wasser sind, die so rüberschwimmen.
Ey, tatsächlich soll es relativ viele Leute geben, also dass Leute Windsurfen aus dem afrikanischen Norden, also auch aus Marokko,
nach Europa.
Windsurfen.
Wie soll das denn gehen?
Die können das einfach, die sind so
verdammt. Du bist an diesem Ding, wie lange willst du das? Hä?
Ey, manche können 20 Stunden das Windsurfen, ne? Die haben ein Trapez,
ja, genau.
Haken sich da ein und ballern also darüber.
Mit diesem, okay, was, wenn das so abbricht, wie in so Filmen?
Ja, dann hast du einen Scheiß, dann bist du wahrscheinlich tot. Die haben
wenn jetzt, so ein Hai kommt.
Die haben nicht einen Ersatzmast, den sie sich irgendwie hinten rausziehen können.
Ja. Und so, die haben einiges.
Boah, ich glaube, die haben schon.
Alles versucht, das System ist.
Es gibt ja, ich habe gestern eine Doku geguckt über einen 22-Jährigen, der bei ihm wurde Blasenkrebs diagnostiziert. Die haben gesagt, ey, du hast Blasenkrebs, ein Riesentumor.
Mhm.
Dann wurde das mit gut Glück rausoperiert. Und dann hat er gemeint, weißt du was, ich ruder jetzt nach Amerika.
Von
Köln.
Von Amerika.
Aus. Von Portugal aus. Von Spanien, glaube ich. Auf jeden Fall hat er dann irgendwann so sich das Geld irgendwie zusammengesammelt, ist mit dem Fahrrad von Paris nach Portugal und hat dann sich so ein Boot gekauft und ist einfach 132 Tage über den Ozean nach Amerika gerudert.
Alleine?
Alleine.
Boah, ne, da kann alles passieren.
Einfach alleine.
Da ist 4 Stunden im Stau stehen, nichts gegen, ne?
Ja.
Ist alleine gerudert und er hatte für 150 Tage Essen dabei. Gefrorene Sachen.
Nee, komm mal. Also er ist in so einem Ruderboot alleine gewesen.
Ruderboot
und
mit so einer Schlafkabine.
So eine riesen Kühltruhe dabei.
Also guck mal, das war so eine...
Und die Kühltruhe wurde auch von seinem Ruderschlag angetrieben, oder?
Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Also auf jeden Fall, er hatte ein Solarpanel.
Ah ja.
Okay. Da war so ein kleines Häuschen auf dem Ruderboot.
Ja.
So ganz Ding. Und dann hat er immer gerudert. Da drin hat er geschlafen. Er hatte eine
Entsalzungsanlage.
Entsalzungsanlage für Wasser.
Sonst musst du die ganze Zeit deinen eigenen Urin trinken. Das würde
genau, Funkgerät, GPS und Handy. Dann ist irgendwann aber durch das Salzwasser ist die Aufladestation vom Handy kaputt gegangen und der war dann so, glaube ich, 50 oder 60 Tage nicht mehr erreichbar. Nur per Funk hat er über andere Schiffe kommuniziert. Der hat so ein anderes Schiff eingebaut und sagt, ey, sag mal den Leuten, dass ich da und da bin. Und einmal hat ihn ein Wal als Pingpong benutzt. So, unten hat immer gespielt.
Ey, das wäre der perfekte Trip für dich. Danach fährst du in jedes Land easy. Du fragst doch nicht mal mehr, ob das gefährlich ist.
Was, wenn der Wal dich verschluckt? Dann bist du wie Pinocchio.
Und dann hat er erzählt, mega Sturm.
ein Megasturm war einmal, wo er dachte, es ist vorbei. Und da hatte er auf seinem Boot einen Schaden, dann musste er das reparieren, dann ist ein Ruder abgebrochen, dann musste er irgendwie noch mit so einem halben Ruder.
Wieso machen Menschen sowas?
Ich glaube, manche Leute brauchen es einfach heftig. Es gibt ja auch Leute, die machen Free Climbing, also Free Solo und.
Ja. Aber denkst du, diese Leute, die Free Climbing machen, ne? Mhm. Denkst du, es ist wirklich free, free, free oder verarschen die uns?
Nee.
Free!
Free Falling!
Ja, du meinst Tom Petty, er meint Stevie Wonder, aber ihr seid zusammengekommen, deswegen.
Also, wirklich?
Ja.
Wow, okay.
Aber wenn die so am Grand Canyon sind, denkst du wirklich, hey, so, weil, guck mal, du musst hier nur einmal falsch greifen, dann ist vorbei.
Ja, aber guck dir mal an, wie viele alte Freeclimber es gibt und wie viele junge. Die haben relativ gute Absturzrate.
Ja?
Ja.
Aber es gibt eine Absturzrate.
Nein, die haben eine relativ hohe Absturzrate.
Ach so, ja, okay.
Hast du nicht Cliffhanger gesehen?
Ja, Cliffhanger.
Nee, aber so, A, hat man, wenn man die untersucht, häufig herausgefunden, deren Angstzentrum ist kleiner als bei dem Durchschnittsbürger.
Ja, aber ist das gut?
Ey, ist das gut
Angst
oder schlecht?
Angst kann dich ja schützen auch.
Angst ist wahnsinnig wichtig. Die sagt halt, stopp, pass auf und guck mal lieber zweimal drauf, ob du jetzt die Klippe hochklettern willst oder nicht. Die Angst sorgt eigentlich dafür, also beschützt uns, dass wir lange leben, ne?
Ja, genau.
Aber, ey, in unserer Welt heute, für die Normalos gibt's gar nicht mehr so viele Gefahren, ne? Also wie es früher gab. Also wir brauchen unsere Angst nicht mehr so ausgeprägt, wie wir sie früher gebraucht haben. Und unsere Angst ist häufig zu stark.
Ja, aber es gibt ja Leute, die bekämpfen ihre Angst mit so total absurden Sachen. Habt ihr beide auch bestimmt mitbekommen, weil der geht so alle zwei Monate geht das viral. Von diesem Jungen, der sich selber gefilmt hat, der irgendwie in so einen Gletscher oder in der Höhle so irgendwo so reingegangen ist, was so ganz eng war und dann ist er einfach da krepiert, weil er stecken geblieben ist und dann war der so da.
Ey, so eine Videos kann ich mir nicht
angucken. Ja, und dann habe ich mir auch gedacht, warum gehst du da rein? Also ich habe mir den Tod auch per se nicht angeguckt, also wie er da krepiert, aber es gibt so ein Video, zeigt man, dann ist er drin, dann sagt er irgendwie, ich bin stecken und das ist ja immer
ich glaube, diese Gefahren ist ihm gar nicht mehr bewusst, weil dieser Junge, der auch gerudert hat, sagt, als er die Küste nicht mehr gesehen hat von Portugal, als er die nicht mehr gesehen hat, hat er das Gefühl von Freiheit plötzlich in sich gehabt.
Ja, ich glaube, jeder hat ja so eine andere Assoziation mit Freiheit. Was ist für euch Freiheit? Hier zu sitzen und so.
Nein, Freiheit. Freiheit ist, wenn du wirklich gesund bist.
Ja.
Gesund und die finanziellen Möglichkeiten hast, einfach mal zu sagen, ey, ich nehme ein Wohnmobil und ich gehe einfach ein bisschen reisen. Und weder an Briefkasten gehen zu müssen, weder nochmal Finanzamt die Steuererklärung für die Buchhaltung fertig zu machen, weder, sonst sind wir immer Gefangene, finde ich. Wir sind auch hier gefangen. Guck mal, ich fühle mich auch nicht frei im Podcast, bin ich ehrlich.
Ja?
Weil wir haben feste Drehtage, ich muss mich immer danach richten. Ich kann nicht einfach frei einfach sagen, ey, ich will eine Woche einfach mal gar nichts machen oder ich will eine Woche einfach mal weg, um meinen Kopf frei zu bekommen. Ich möchte gern einfach mal zelten gehen oder so.
Gibt's die unbegrenzte Freiheit überhaupt?
Ich weiß gar nicht, ob sie uns so gut tut. Wir sehen uns immer danach, aber die Freiheit, ne, wenn du so absolut frei bist und alles machen kannst, wird nicht alles irgendwie auch langweilig, weil alles wird ja auch definiert dadurch, dass wir uns das ein Stück weit auch erarbeitet haben.
Genau, das heißt, du kannst ja nur Freude empfinden, wenn du, wie gesagt, du hast gearbeitet 6 Tage.
Häufig und durch den Kontrast, ja.
Genau. Also du brauchst ja immer das Gleichgewicht, sonst wirst du ja niemals wissen, was wahre Freiheit ist, wenn eh alles frei wäre.
Also kennt ihr das nicht, wenn man so einen richtig kalten Tag hatte, ne? Und man latscht so durch die Gegend und man ist draußen unterwegs und dann kommt man nach Hause und es ist warm. Dann ist schon allein geil, dass es warm ist.
Genau.
Und an so einem Tag, wo du den ganzen Tag Filme geguckt hast in der Wohnung. Wie geil ist es da am Ende des Tages, dass es warm ist in der Wohnung?
Brutal geil ist das. Das ist das beste Gefühl. Nee, ohne Spaß.
Aber nicht, wenn du den ganzen Tag schon in der Bude warst.
Nee, ich bin schon so ein Stubenhocker.
Der hat doch 38 Grad bei sich.
Ja.
Ja, und der ist ja auch gerne, der kann auch so 18 Stunden zu Hause bleiben.
Aber eigentlich macht das Leben irgendwie, für mich zumindest, total Sinn, wenn es Kontraste gibt.
Ja.
Also wenn es so warm, kalt.
Bei mir ist es sehr wetterabhängig.
Ob es kalt oder warm in der Bude sein soll.
Nein. Wenn es regnet und irgendwie hier gewittert oder kalt, nass, widerstellt oder so grau, dann kriege ich immer so einen Abfuck. Ich sag, ey, ich brauche Sonne, ich brauche blauen Himmel.
Oh, er braucht Sonne, er braucht blauen Himmel.
Und ich brauche
das ist einfach sein Gefühlszustand vom Wetter beeinflusst.
Ja, ja wirklich. Ein bisschen ist so, oder?
Ja, ist so. Bei mir ist es extrem. Also ich wäre jeden Tag glücklich, wenn ich wirklich nur mit Schlappen und so eine Boxershorts einfach raus und könnte von der Kokosnuss. Ich bräuchte gar nichts. Ich brauche keinen SQ8, ich brauche gar nichts, ich brauche nichts. Wenn ich das habe, bin ich glücklich.
Glaube ich dir nicht.
Glaube ich dir auch nicht.
100% nicht.
Doch, 100%.
Okay, dann könnten wir jetzt zusammenlegen und dir 8 Wochen das mal spendieren.
Ja. Einfach auf so einer Insel und du ernährst dich nur von Kokosnüssen. Ja, genau. Nix.
Und du bist auch abgeschottet von deinem sozialen Umfeld.
Ja.
Ne?
Mein Handy brauchst du ja.
Ja.
Nee, du brauchst gar nicht. Du brauchst ja nur die Kokosnuss.
Du bist ja glücklich.
Du brauchst ja noch nicht.
Nein, ich meine damit, ich brauche...
Okay, was brauchst du denn um auf der Insel dann, um glücklich zu sein?
Was? Shisha.
Okay, du kriegst eine Blubber-Shisha.
Ja.
Wie viel Tabakrichtung brauchst du noch?
Eine nur.
Apfel?
Das Schlimme ist, ich überlege immer, wie ernst meint er das? Und dann komme ich so zum Entschluss, der meint das wahrscheinlich.
Ja, 100%. Deswegen. Aber ich brauche eine Person mit mir, egal wen.
Aha. Egal wen.
Ja, alleine.
Der Kameramann ist dabei, super.
Ja, das ist gut, da kann ich Content drin.
Ja.
Okay, gut. Und du wärst 8 Wochen glücklich?
Ja.
Guckt euch mal euer Leben an, wie es bisher verlaufen ist. Ne?
Ja, sehr beschissen.
Wir denken immer, es gibt so einen Zustand, wo wir glücklich sind. Ne? Das und das, dann wären wir glücklich für immer. Aber so läuft das
Leben
nicht. So laufen Gefühle nicht. Gefühle wechseln sich ab, wie so das Wetter am Himmel. Und wir sind mal glücklich, mal sind wir sauer, mal sind wir beschämt, mal sind wir traurig.
Okay, stell dir vor, ich habe diese Gefühle unter blauem Himmel und Sonne.
Ja.
Dann geht es mir ja trotzdem besser als woanders, wo es nicht so ist.
Das ist ein Argument, das man nicht kleinreden kann.
Psychologe.
Was war das? Hinten rein oder was? Nein.
Jetzt sag weiter. Wäre man dann nicht glücklicher?
Also, Wetter kann was mit dem Gemüt machen.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass du absolut glücklicher wärst. Ich glaube, du wirst genauso glücklich sein wie hier. Also, man hat auch in Studien herausgefunden, dass selbst wenn Leute im Lotto gewinnen oder wenn ihnen ein schlimmer Schicksalsschlag widerfährt, dass sie sich irgendwann wieder einpendeln auf das gleiche Glücksniveau. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wenn 0 todunglücklich wäre, so kurz vorm Suizid, und 10 wäre, ich bin super, super glücklich. Wo würdet ihr euch selber einordnen?
Boah. Nach Gefühlszustand?
Ja, so allgemein in eurem Leben. So. Wo seid ihr? Welche?
Wenn ich das Gesundheitsaspekt noch mit reinnehme, das ist so ein Bonus nochmal.
Was? Welchen
Gesundheit? Dass ich gesund bin.
Nein, du bist, wie du jetzt bist.
5.
5?
Vielleicht, ich würde eigentlich 4 sagen. Also mein erster Gedanke war
5.
5, ja.
Ist aber so mittendrin gut. So. Ne, so, ich laufe durch die Straße und hab nichts vor. So. Kein Stress?
Ja, das ist bei mir seit 2 Jahren so. Ja.
Okay, 5, was würdest du dir geben?
Also ich muss ehrlich sagen...
Eigentlich würde ich 4 sagen sogar.
4?
Ja.
Nein.
Doch, wirklich.
Wirklich?
Ich bin sehr unglücklich seit Jahren. Auch jetzt so die letzten Monate wieder sehr, sehr stark geworden.
Hast du zu viel Stress?
Auch. Stress, ich bin unglücklich mit der Situation.
Geld zählen.
Nein, unglücklich mit dieser ganzen Welt, wie sie funktioniert, mein Umfeld, wie alles so passiert ist und so. Ich habe einfach das Gefühl gerade, ich will einfach nur noch weg. Mhm. Ich will so 3, 4 Leute, 5 Leute einpacken in meinem Leben.
Und die dir wichtig sind.
Wichtig sind und einfach weg. Ich habe gar keinen Bock mehr hier. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Stadt, ich habe keinen Bock mehr auf diese Straße. Ich habe keinen Bock mehr.
Wiesbaden ist eine der schönsten Städte Deutschlands.
Ja, aber ich weiß nicht.
Vom Hörensagen. Ich habe noch nicht so viel gesehen.
Ja. Hörensagen.
Okay, was gibst du dir?
Also ich muss sagen, ich habe ja eine...
Der hat ja keine Probleme.
Ich habe eine Entwicklung in meinem Kopf durchgemacht.
Okay,
jetzt wirklich. Ich
bin sehr gespannt.
Also bis vor 1,5 Jahren oder so habe ich wirklich immer gesagt, also so präzise hat mich noch nie einer gefragt, aber wenn mich jemand gefragt hat, ey, bist du glücklich, geht's dir gut? Wenn diese Frage kam, ne? Ernst.
Denkt man
ja
immer sofort. Nee,
also nicht an Fremden, bei Fremden habe ich ja eh immer scheiße geredet, aber ich rede so, wenn Leute, die mir nahestehen...
Wie viel gibt's davon in deinem Leben?
Einige, also nicht viele, ein paar.
Mhm.
Nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige.
Genau.
Mehr richtig. Als zu wenig, weniger als zu viel.
Genau, so. Richtig.
So. Und vor 1,5 Jahren, circa vor 2 Jahren, habe ich immer gesagt, weil es meine Devise war, mein Leben lang, ey, ich bin nie glücklich. Mhm. Ich bin nie wirklich glücklich und fühle Glück in meinem Herzen. Ich bin immer unglücklich. Aber dann habe ich so vor 1,5 Jahren gemerkt, ich rede mir das selber ein. Ich rede mir ein, ich bin unglücklich, ich bin so traurig, ich habe so Depressionen. Wobei ich Depressionen nicht kleinreden will. Das sollte man ernst nehmen, man sollte auch zur Therapie gehen. Habe ich selber auch gemacht.
Mhm.
Ne? Sogar bei mehrere Anläufe habe ich gebraucht. Ich bin zu mehreren Therapeuten gegangen, alles habe ich hinter mir. Ne? Einweisung, alles.
Ah, du warst in der Klinik?
Ja, okay. Alles habe ich hinter mir. Aber... Die haben
ihn dann entlassen, weil es so viel war.
Ja, die haben gesagt, ey, den können selbst wir nicht mehr helfen. Aber dann habe ich vor 1,5 Jahren wirklich, also das ist meine Art der Heilung. Ich sage nicht, dass das für jeden funktioniert, bevor jetzt irgendwelche Leute sagen, ja, guck mal, was der für Ferndiagnosen stellt. Ich habe gemerkt, ey, ich laber mir das ein. Ich stehe jeden Tag auf, ich laber, Warum soll ich nicht glücklich sein? Ich bin gesund. Meine Familie ist gesund. Meine Freunde sind gesund. Ich habe einen Job, der mir Spaß macht. Ne? Das sind schon so viele Vorteile, die andere Menschen nicht haben. Es fliegen keine Bomben über meinen Kopf. Ne? Jetzt sagen die anderen immer, ich weiß, das ist das Totschlagargument, ja, das ist einfach gesagt, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Nein, das ist nicht einfach gesagt. Wenn du nicht darüber nachdenken musst, ey, wo kriege ich heute was zu trinken, weil ich sonst sterbe oder mein Kind stirbt oder weil Bomben die ganze, dann geht es dir besser als diesen Leuten und dafür sollst du dankbar sein. Allein der Aspekt, dass du jeden Morgen deine Augen öffnest und da bist, dafür sollst du dankbar sein. Wie oft hören wir, ey, der ist rausgefahren, kurz zum Bäcker, hat einen Unfall gebaut, der ist tot. Mhm. Querschnittsgelähmt. Guck mal, mein Großcousin, der Cousin von meinem Vater, ist vor 3 Monaten, ich weiß es nicht, hat einen Unfall, war auf der Arbeit, wo der jeden Tag ist. Dann war der auf, dem Gabelstapler. Der ist runtergefallen, falsch gefallen, komplett gelähmt. Komplett, also wirklich, er kann sich nicht mehr bewegen, er muss gefüttert werden, künstlich, er muss gewaschen werden, er kann sich gar nicht mehr bewegen, er kann nur seine Augen bewegen und ein bisschen seinen Mund. Er wird jetzt sein Leben lang so dahin vegetieren. Wie kann ich diesen Mann angucken und sagen, oh, ich bin depressiv, mir geht's schlecht. Ich glaube, es ist sehr, sehr viel, dass du dir das ein, es geht dir schlecht, aber du redest dir das ein und ich glaube, wenn du so diesen inneren Rocky kriegst, dass du dagegen ankämpfst und dass du dir Beweis machst, ey, wie gut es dir geht und dass es immer schlimmer geht. Es kann immer schlimmer sein. Ich glaube, dass das, also so habe ich gelernt und seitdem sage ich das nicht mehr, weil ich habe gemerkt, deine Gedanken manifestieren sich ja auch und ich habe gemerkt, dadurch, dass ich immer gesagt habe, das war so mein Standard, ach, ich bin doch nie glücklich. Ich bin immer unglücklich. Dadurch habe ich gemerkt, dass ich das auch bin, weil ich das selber sage immer. Und deswegen sage ich es nicht mehr.
Okay, gut, dann heißt das aber, dass du mit der Situation so umgehst.
Ja, ich rede von mir, ich rede nur für mich persönlich.
Weil, sag du erst.
Also, erstmal ist es auf jeden Fall gut, wenn du für dich einen Weg gefunden hast, ne?
Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass es gut ist, sich den ganzen Tag einzureden, wenn das so ist, dass es alles mies ist, alles kacke ist. Und ich meine, wir nehmen eh nicht die ganze Welt wahr, ne? Wir nehmen immer nur einen Ausschnitt wahr. Und es ist ein Stück weit unsere Entscheidung, was wir wahrnehmen wollen, ne? Und damit arbeiten ja auch so bestimmte Tricks und Kniffe, wenn man sagt, man macht Dankbarkeitsübungen, dass man morgens aufwacht und sagt so, ey, für welche 3 Sachen bin ich dankbar? Du sagst, dass ich überhaupt atme, die Augen aufmache und zum Auto laufen kann.
Genau, ich kann laufen, ich kann gehen. Ich kann 100 Stunden Liegestütze machen.
Zu 100?
Ja.
Und 2 Stunden im Stau stehen kann.
Da bin ich auch dankbar.
Genau,
du hast recht. Früher hätte ich gesagt, siehst du, Gott hasst mich, bla 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 bla. Aber jetzt weiß ich, Junge, es gibt andere Probleme.
Ja, was glaube ich nicht funktioniert, ist, dass Menschen, die in einer wirklichen Depression sind, sich durch einen Abwärtsvergleich da rausholen und sagen,
glaube ich auch nicht.
Andere sitzen im Rollstuhl und jetzt geht es mir dann besser, wenn ich da. Das funktioniert nicht, weil das ist einfach eine Krankheit und da brauchst du viele.
Okay, wenn es nicht funktioniert, wieso hat es bei mir funktioniert? Wieso war ich bei 3, 4 Therapeuten, die mir geholfen haben?
Ja.
Das hat mir geholfen, aber im Endeffekt habe ich da alleine besiegt.
Vielleicht.
Ja, aber du vergisst eine Sache, weil ich dich kenne. Ich denke, dass 90% deiner Depression weggeht wegen deinem Sport.
Ist ja egal, ich hab's ja trotzdem alleine geschafft.
Nee, es geht ja nicht darum, dass du.
Geht's dir darum, das alleine geschafft zu haben? Oder, also, worum geht's dir am Ende?
Ja. Es kann ja sein. Es geht mir um nicht. Ich sag nur, dass, also, mir geht's nicht darum zu sagen, hey, ich propagiere.
Bist du zu denen noch hingefahren, so, by the way, ich hab's alleine geschafft.
Ich propagiere das ja nicht. Ich hab nur, weil du gefragt hast, wie glücklich bist du?
Ja.
Und weil er viel gesagt hat. Ich bin ja noch gar nicht zu meiner Antwort gekommen.
Ja, stimmt.
Ah ja, hab ich gesagt, ey, früher hätte ich gesagt, wenn man mich das fragt, null. Weil ich kenne kein
Null.
Glück. Ja, ich bin immer unglücklich. Das hätte ich gesagt.
Ey, und das kann eine krasse Enttäuschungsprophylaxe sein, ne? Dass du sagst, wenn du immer unglücklich bist und immer enttäuscht von allen Sachen, dann kannst du eigentlich nicht mehr enttäuscht werden. Das ist so die Einstellung, lieber enttäuscht leben, als enttäuscht zu werden. Das war dein Leben.
Genau. Also immer alles so, immer direkt sich runterziehen lassen, abgefuckt sein, weil ich gedacht habe, ey, guck mal, wie mein Leben verläuft. Ich bin doch voll bestraft, ich bin unglücklich, ich bin unglücklich, ich bin unglücklich und ich glaube, das ist nur, was ich glaube, kann ich beweisen? Nein. Wenn du dir das einredest, dann wird das nicht besser. Und auch wenn du sagst, ich glaube nicht, dass wenn man sich einredet, dass es besser wird, dass du dich damit heilst, glaube ich im Umkehrschluss, es ist aber 100-mal besser, als sich einzureden jeden Tag. Oh nein.
Da gebe ich dir 100% recht. Also das auf jeden Fall, unsere Gedanken machen ganz, ganz viel mit dem, wie wir uns fühlen.
Man wird ja auch physisch krank, wenn man psychisch krank ist.
Aber du warst ja nicht so in Depression, das muss man ja sagen, wie es jetzt wirklich Leute mit Depression haben.
Aber die äußern sich ja auch immer anders. Also die Leute denken, du bist nur depressiv, wenn du dich selber ritzt jeden Tag. Das stimmt nicht. Du kannst auch depressiv sein, ohne dich jeden Tag zu ritzen.
Auf alle Fälle. Und ich würde sagen, die wenigsten Depressiven ritzen sich.
Ja, und es gibt sogar Leute, die funktionieren, die haben also einen ganz funktionierenden Alltag, die gehen zum Sport, die sind erfolgreich im Job, die haben eine Frau, aber der weint trotzdem jeden Abend zu Hause in seinem Schlafzimmer, weil er unglücklich ist. Ich weiß, dass das so geht. Das heißt, dieses Bild ist falsch. Depressiv ist nur der den ganzen Tag...
Nein, das geht ja nicht darum. Das ging eigentlich, was ich jetzt gerade hier reingegrätscht habe, ist, du hast ja, sagst, ich habe das alleine geschafft und jeder kann das auch, wenn er will.
Nein.
Du hast es ja so...
Nein, ich habe gesagt, ich habe es alleine geschafft, ich habe nicht für andere geredet.
Ich kann mir aber, du hast doch gerade gesagt, irgendwas mit, ich kann mir das vorstellen, dass jeder auch irgendwie...
Ich glaube, was
du gesagt hast... Nein, ich habe gesagt, dass du dir selber hilfst, ist es besser für dich, wenn du dir nicht... Ist es besser, sich einzureden, es ist gar nicht so schlimm, als sich einzureden, dass es schlimm ist.
Achso, dann habe ich gesagt, wenn du aber richtig depressiv bist, dann kannst du das nicht mehr.
Genau, und dann habe ich gesagt, ich rede aber nicht für die anderen. Ich sage nicht, dass das ist, was funktioniert. Das habe ich sogar extra gesagt. Ich stelle keine Ferndiagnose. Ich sage, geholt euch Hilfe, habe ich alles gesagt. Ich habe gesagt, ich rede nur für mich, für meine eigene Erfahrung.
Okay, was sagst du?
Das ist wie, wenn ich sagen würde, ich habe mich angeschossen und das überlebt, aber heißt ja nicht, dass ein anderer das auch überlebt.
Ich würde gerne noch mal wissen, wenn... Ein Part, der dir geholfen hat, war, deine Einstellung zu verändern, ne?
Ja, das war der Haupt.
Also zu sehen, wie geht's dir eigentlich wirklich gerade? In welchen Lebensumständen bist du? Und kannst du dafür dankbar sein? Ja.
Genau.
Also neue Perspektive eigentlich aufs Leben zu gewinnen.
Genau. Einfach einen neuen Blickwinkel.
Und gab's auch Sachen, die du in der Therapie mitgenommen hast, wo du gesagt hast, die haben dir auch geholfen?
Ja.
Weil die Pforte muss ja auch erstmal so ein Stück weit aufgehen.
Ja, die haben mir auch geholfen, aber ich bin irgendwann in diesen Trott gekommen, dass ich gedacht habe, ich brauche das. Ah. Ich kann nur leben, wenn ich einen Therapeut habe. Und wenn die Überweisungen, wenn die Sessions abgelaufen sind und ich warten musste und so, dann bin ich immer durchgedreht und es wurde sogar noch schlimmer. Dass ich mehrmals am Tag geweint habe und gesagt habe, ja, jetzt habe ich keinen, der mir hilft und ich bin so unglücklich. Und ich sage für mich, ich habe mir das eingeredet.
Du warst quasi in so einer Abhängigkeit dann.
Genau, irgendwie. Ich habe meine Abhängigkeit, weil, man darf ja nicht vergessen, Psychologie oder generell der Bereich der Psychologie von Psychotherapeuten und so, das ist ja keine greifbare Medizin. Es sind ja immer nur so Thesen. Ja, es ist so, es ist ja nicht so wie mein Arm guckt hier raus und es ist faktisch, du musst den Gips, also mein Knochen guckt raus, du musst den gipsen, du musst den so halten, dann hast du so einen 6 Wochen Heilprozess. Ja. Verstehst du? Man weiß es nicht. Es gibt verschiedene Lösungsansätze. Es ist viel Rumtesterei, sag ich mal. Und deswegen kann ich ja theoretisch keine Abhängigkeit haben, außer hier im Kopf. Weißt du, was ich meine?
Ja, gut,
aber... Es ist wie, wenn jemand pornosüchtig ist. Ist er pornosüchtig?
Naja, also es findet psychologisch statt, aber auch auf der physischen Ebene, weil das Hormonsystem sich ja darauf einstellt.
Genau, genau.
Du willst dann den Dopaminstoß zum Beispiel haben und dann sagst du, okay, darum schalte ich das an.
Genau.
Dann guckst du dir immer härtere Sequenzen an und gerätst in diesen Strudel. Deine Sexualität ist vielleicht irgendwann abgefuckt, weil du nur noch Pornos konsumierst. All das, also das ist sowohl eine Abhängigkeit auf körperlicher Ebene als auch eine mentale Abhängigkeit.
Ja, aber es ist jetzt nicht zum Beispiel so, dass wenn du keine Pornos mehr guckst. Also ich weiß nicht, ich habe noch nie mit einem Pornosüchtigen geredet. Aber wenn...
Grüß an Khaled Benoit.
Ja, aber ich glaube jetzt nicht so, dass...
Was hast du gesagt?
Aber ich glaube jetzt nicht, dass wie Heroin ist, wenn du den Pornosüchtigen einsperrst, dass er 4 Tage keine Pornos... Dass er anfängt, sich zu übergeben.
Genau, die körperliche Abhängigkeit ist...
Der wird dann wahrscheinlich überall onanieren, Alter. Also.
Geil. Explodiert.
So, und ich glaube, ich sag ja, also guck mal, du weißt selber, wenn du Psychologie studiert hast, ich weiß nicht, inwiefern du auch in diese medizinische Komponente reingehst.
Ja, frag die Frage.
Ja, dass einen richtigen Heilungsansatz, dass man sagt, 1+1=2, es nicht gibt bei der Psychotherapie. Moment, ich bin noch nicht ganz fertig. So.
Ja, bitte.
Und dann kann ich ja sagen, ich habe für mich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Habe ich diese Schübe eventuell ab und zu? Oder versucht mich das einzuholen? Ja, klar, ich bin ja ein Mensch. Mhm. Aber ich... Guck mal, es kann ja nicht normal sein, dass ich damals dachte, ey, ich werde nicht leben können, ohne zu einem Therapeut zu gehen. Das ist ja kein normaler Zustand, das wissen wir. Das ist ja der depressive Zustand. Und im Endeffekt hat ja kein Therapeut dafür gesorgt, indem er gesagt hat, komm nicht mehr hierhin, sondern ich kann mich erinnern, dass bei dem letzten Therapielauf, den ich hatte, ich abgebrochen habe irgendwann. Okay. Ich bin abangerufen, ich habe gesagt, ich komme nicht mehr. Ich habe es abgebrochen. Also es ging von mir aus.
Ich würde sagen, guter Therapeut, eine gute Therapeutin ist immer Hilfe zur Selbsthilfe. Also die helfen dir, damit du gute Mechanismen in deinem Leben findest, dir selber zu helfen. Weil sonst schaffst du ja eigentlich einen Abhängigen und sagst so, oh ja, schön, ich möchte mein ganzes Leben lang mit dem Patienten Cash verdienen. Ich verrate ihm die letzten Tricks und Kniffe nicht, damit er immer wieder herkommt und sich hier seine Dosis abholt. Das macht ja keiner.
Wie machen einige Leute auch mit Tabletten, indem man Leute ruhig stellt und das gibt's ja auch.
Ja, ich glaube...
Muss man ja auch drüber reden.
Ja, also, wie siehst du das? Was möchtest du da besprechen?
Aber das gibt, weil du sagst, es gibt ja ein, das gibt es also, nicht, dass Leute jemanden in eine Abhängigkeit bringen, aber ich weiß, dass es das gibt. Also es gibt ja Leute,
also nur Medikamente.
Die funktionieren nur noch, weil sie Medikamente nehmen.
Das gibt es. Und guck dir Amerika an, wie viele Menschen an Medikamenten abhängig sind.
Und sterben.
Das ist crazy. Ja. Das ist verrückt. Also klar, bestimmte Aspekte unserer Welt, in der wir leben, sind wahnsinnig. Ja. Sind crazy, 100%. Und gut für dich, dass du einen Weg gefunden hast. Und ich glaube, jetzt aus meiner Perspektive, war es nicht nur, dass du irgendwann gesagt hast, oh ja, ist ja ganz einfach. Ich muss mir einfach nur jeden Tag...
Es war nicht einfach.
Nee, und das war ein krasser Prozess. Und ich denke, ganz, ganz viele Schritte waren dafür notwendig.
Ja.
Und vielleicht ist das Resultat dann am Ende, dass du dir heute was Festes geschaffen hast.
Genau.
Wo du sagen kannst, ey, eigentlich bin ich gesund, mir geht's gut. Und trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, auch in sich hineinzuhören, wenn es einem nicht so gut geht.
Genau. Ich habe auch... psychologische Schäden noch von dieser Depression. Bedeutet, ich habe keine Depression mehr. Das
hat keiner von uns hier gemerkt.
Ja, aber es gibt ja noch
auch
so
die
Sachen.
Zuschauer, nicht die Zuhörer.
Aber es gibt ja Sachen, die noch so in mir sind, da weiß ich ja.
Sag mal was.
Ja, das ist jetzt zu privat.
Okay, abstrahier es mal für einen Freund.
Ja, es gibt so gewisse Stellschrauben.
Wenn was hier umkippt.
Ja, aber auch das hat ja auch zu der Depression gehört. Auch das habe ich generell, also es stört mich, ne? So, aber
wenn hier was umkippt, er ist 10 Minuten komplett raus. Er kann nicht reden, obwohl er es dann sauber macht. Er guckt 10-mal da drauf, wie sein Schuh tickt.
Du hast sehr, sehr das Bedürfnis, dass alles sehr strukturiert und ordentlich ist um dich herum.
Ja.
Außer beim Job.
Ja.
Ja, das gibt dir vielleicht das Gefühl von Kontrolle.
Ja, muss.
Ja, okay. Aber warum nicht, ne, wenn es dir hilft und wenn es dich nicht einschränkt im Leben? Es geht ja eigentlich
nur uns
und dein Umfeld. Ja. Du leidest nicht darunter, aber
ehrlich,
alle anderen.
Wir müssen alles machen, was er sagt, sonst ist er unglücklich.
Okay. Wir waren noch nicht bei deiner.
Alles machen, was ich sage, weil ich der Chef hier bin.
Ey, wir waren noch nicht bei deiner Zufriedenheit. Ne? Ja. Du bist 12-mal abgebogen, aber.
Ja.
Was würdest du geben in Sachen Zufriedenheit? Ich meine eigentlich nicht Glück, ne? Weil Glück ist was du kurz mal reinkickst. Ey, wir sind glücklich, wenn wir jetzt rausgehen, du einen Hühnerspieß isst in der Sonne und denkst dir, auch ein ganz geiler Moment. Und das ist auch immer die Illusion bei Glück, dass wir irgendwie in einen Zustand kommen, wo wir 24/7 glücklich sind. Das wird es nicht geben. Dann sind wir wahnsinnig. Oder?
Aber das wäre geil.
Das wäre geil, aber...
Aber es gibt 21 Savage.
Oder, dass irgendwas mit uns falsch ist, das ist ja auch so ein Ding in unserer Gesellschaft, wenn wir gerade nicht glücklich sind. Das ist völlig normal. Weil wir sind alles.
Lass doch alle Koks nehmen.
Ja, aber
sind wir doch alle glücklich.
Aber wenn jemand unglücklich ist, dann ist ja klar, dass man da bemüht ist, das bei jemandem zu ändern oder dass man nachfragt, weil man will ja nicht jemanden unglücklich sehen.
Doch, es gibt wahrscheinlich Leute, die freuen sich.
Nein, ist das so, dass es immer falsch ist, gerade nicht glücklich zu sein? Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen wichtigen Menschen verliert, ist es dann falsch in dem Moment?
Nein.
Dann ist es doch auch gut.
Es ist gut, aber es ist auch gut, denjenigen aus diesem Unglück rauszuholen, aus diesem Gefühl des Unglücks.
Ich glaube, es ist gut, ihm in den Gefühl zu begleiten, weil was hilft dir am meisten, wenn du zum Beispiel einen wichtigen Menschen verlierst, ne? Also wer würdest du sagen, ist ein richtig wichtiger Mensch in deinem Leben?
Tupac.
Okay, den haben wir jetzt alle verloren.
Ja.
Danach.
Sagen wir mal
50 Cent.
Der ist doch da. Den haben wir musikalisch verloren.
Ja, den haben wir musikalisch verloren. Aber der ist ja noch da.
Also guck mal, bei ihm, ich versuch's mal ein bisschen runter, der braucht immer so 15 Sitze für eine Sache. ganz wichtig, wenn es mir schlecht geht,
ja.
Er tut alles dafür, dass er mich aus diesem Moment rausholt, dass ich nicht mehr unglücklich bin in dem Moment.
Aber was er macht, was ich denke, was du meinst, er lenkt mich nur ab. Er lässt mich aber nicht dieses Gefühl ausleben. Weil er holt mich raus, er bringt mich wieder zum Lachen, aber wenn er dann weg ist, dann komme ich wieder in dieses Ding, weil ich das nicht verarbeite.
Genau, richtig. Und das ist der Unterschied. Gefühle sind dafür da, erstmal um uns eine Botschaft zu übermitteln. Jetzt im Falle, wenn jemand gestorben ist, ich bin traurig, dass dieser Mensch nicht mehr in meinem Leben ist. Und das Gefühl hilft mir dabei, diesen Verlust zu verarbeiten. Weil wie wichtig wären uns andere Menschen, wenn wir das Gefühl der Trauer nicht hätten, dann wäre es ja eigentlich egal, wenn die sterben, weil wir wäre danach so, ja, okay, geht weiter.
Ab wann würdest du sagen, ist das Gefühl der Trauer, ist es überzogen? Also wie lange sollte, klar, es gibt jetzt keine mathematische,
doch, es gibt eine Trauerstörung,
ja.
Und das ist, wird auch gemessen. Allerdings muss man sich fragen, ist das wirklich so, wenn du mit einem Partner 50 Jahre zusammen warst, ne?
Genau.
Du hast alles mit dem geteilt.
Der
und
stirbt.
Dann würde die Trauerstörung sagen, hey, nach 3 Jahren Trauer zum Beispiel, ne? Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, jetzt müssen wir dich behandeln. Ich frage mich, wenn du 50 Jahre mit jemandem verheiratet warst oder zusammen warst, darfst du nicht dein ganzes Leben lang traurig darüber sein, dass er nicht da ist.
Ich glaube, du verkraftest das ja nicht mehr.
Ey, ich habe einen Kumpel, der hat seinen...
Kann man das überhaupt verkraften?
Du bist ja dann so 70.
Ich glaube,
wenn du 20 bist und 50 Jahre
lang... Wenn du aus Afghanistan bist du 60.
Nein, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir einen Umgang mit dem lernen, was in uns vorgeht. Dann sind wir, weil ey, irgendwann passiert immer irgendwas, ne? Wir alle werden wichtigen Menschen verlieren, wir alle werden irgendwann krank werden.
Ja, darauf habe ich gar keinen Bock.
Ja, wir haben alle gar keinen Bock.
Wenn ich so daran denke, da kriegt man so schlechte Laune.
Ja, wir alle, irgendwann wird man im Stau stehen und es geht es geht einfach nur darum, einen Umgang mit dem zu lernen, was dann an Gefühlen
aufkommt. Also Akzeptanz.
Nicht, ich würde sagen, Akzeptanz ist ein Part, ja. Ganz, ganz wichtiger Part. Das ist gerade in mir und ich akzeptiere das. Und dann kann ich mich immer noch entscheiden, wie ich mich verhalten will.
Okay, wenn jemand, sagen wir mal, er ist mit einer Frau verheiratet.
Ja.
Nach 20 Jahren stirbt sie.
Ja.
Und er ist jetzt 38. Die sind zusammengekommen als 18. Ab wann würdest du sagen, es ist ungesund, die Trauer? Ich würde ihn verstehen, wenn er noch nach 6 Jahren trauert. Weil ich würde sagen, Alter, der war doch 20 Jahre mit der zusammen.
Ich würde sagen, es wird ungesund, wenn er danach kein Leben mehr für sich führen kann, wenn er danach nicht mehr Beziehungen aufbauen kann irgendwann, wenn er danach nicht mehr für seine Kinder sorgen kann irgendwann.
Ja.
Also ich glaube, es gibt eine Phase, wo du einfach verschiedene Emotionen durchmachst und das ist auch so ein Trauerprozess und dann gibt es eine Phase, wo es dir wieder besser gehen darf. Und Leute, die von Anfang an einen besseren Umgang mit Trauer gefunden haben, die kommen da auch besser wieder raus. Ich nenne dir ein Beispiel von einem Kumpel von mir, der hat 2 Eltern, relativ normale Situation und...
Das ist geil.
Das ist echt geil.
Und waren beide schwer krank. Und okay. Als ich das erste Mal zu ihm gekommen bin, der hat seiner Mutter, ne, der lebt in Südafrika und seine Eltern haben sich hochgearbeitet und der war halt das einzige Kind, was studieren konnte. Und die haben alles immer in ihn reingepumpt. Und er war seinen Eltern ultra dankbar. Und er hat seinen Vater zu Hause gepflegt, bis er gestorben ist.
Oh, feier ich.
Ja. Und seine Geiler Mutter Typ. Hat sein Schlafzimmer gekriegt und hat jetzt den Königsausblick über Kapstadt und stirbt gerade. Und irgendwann abends, als ich mit ihm aus war, hat sein Wecker geklingelt. Und ich so, Alter, was ist los? Ey, musst du los? Oder? Und er so, nee, das ist die Zeit, wo ich jeden Abend 5 Minuten mit meinem Vater in den Dialog gehe und ihm erzähle, in Gedanken, wie mein Tag war, dass ich ihn vermisse, dass was mich gerade so beschäftigt. Und das ist seine Art, mit Trauer umzugehen. Und ich glaube, es wäre falsch zu sagen, hey, du musst den irgendwann vergessen.
Ah. Also findest du das gesund, dass man das dann so aufrechterhält?
Für ihn ist es super gesund.
Okay.
Er behält seinen Vater, sein Vater lebt in irgendeiner Weise mit ihm weiter, in seinen Gedanken. Und wer sind wir zu sagen, dass das falsch ist? Ich finde das mega gesund. Und okay. Er funktioniert richtig gut.
Okay, okay. Ja, das ist halt, es ist halt immer interessant, weil ich versuche immer so zu analysieren, weil es gibt ja, Menschen gehen ja verschieden, es gibt ja Menschen, die unterschiedlich umgehen mit Trauer. Es gibt ja auch wirklich diese Leute, die sagen, ey, ich lasse gar keine Gefühle zu, damit, verstehst du zum Beispiel, die Frau verlässt ihn und auch auf den einen, auf den anderen Tag schließt er damit ab. Nicht, weil er Robocop ist, weil er sagt, ey, hör mal zu, ich habe Kinder, ich kann nicht vor denen die ganze Zeit heulen, ich habe einen Job, ich bin Chef in einer Firma, ich muss funktionieren und deswegen, sie will nicht mehr, wir haben uns nicht mehr verstanden, ich schließe ab.
Jetzt versuche ich mal den Kreis wieder zu schließen. Damit haben wir eigentlich angefangen, weil deine Frage war, als er dann die Äußerungen getätigt hat, wie eine Frau so übertrieben lieben, ist ungesund. Du musst sachlich bleiben. Du musst weniger Gefühle zulassen. Da haben wir immer noch keine Antwort gefunden, ne?
Ich glaube nicht, dass wir können so viel lieben, wie wir wollen. Ich glaube, es ist sogar ein geiles Gefühl.
Kann man, also du sagst, zu viel Liebe ist nicht schädlich?
Nein, also wenn es wirkliche Liebe ist. Wenn es wirkliche Liebe ist.
Es gibt Frauen, die lieben ihren Mann und er schlägt sie jeden Tag und geht ins Bordell und betrügt sie und sie weiß es und sie bleibt
nicht. Ich glaube aber nicht, dass es Liebe ist.
Genau.
Es ist emotionale Abhängigkeit.
Genau, das ist emotionale Abhängigkeit, das ist ein Unterschied.
Okay, was? Dann erklär mir den Unterschied. Also ich weiß, was emotionale Abhängigkeit ist. Ich glaube aber, dass Leute das bewusst einfach so wechseln, obwohl sie gar nicht genau wissen, was ist da der Stand. Weil du theoretisch weißt gar nicht, ob die Frau den liebt oder nicht. Du weißt es doch gar nicht.
Es kann sein, dass ein Teil von ihr den Typen auch liebt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber auch groß, dass sie ein sehr, sehr ungesundes Beziehungsmuster gelernt hat und dieses Beziehungsmuster wieder lebt im Hier und Jetzt. Dass sie zum Beispiel eine richtig miese Beziehung zu ihrem
Vater hat, was man zum Beispiel oft sagt.
Zum Beispiel.
Daddy-Issues.
Oder in ihrer Pubertät richtig miese Beziehungserfahrungen gemacht hat. Es gibt so zwei richtig prägende Zeiten in unserem Leben, das ist von 0 bis 3. Und in unserer Adoleszenz, also in unserer Jugend. Und es kann sein, dass sie da richtig miese Erfahrungen gemacht hat und das abgespeichert hat als, das ist normal. So führen wir Beziehungen. Das ist so, als ob wir als Kaulquappe irgendwie in den Teich reingeboren werden und denken so, das ist das Meer, das ist mein Zuhause, das speichern wir einfach ab.
Ja.
Und dann suchen wir uns das wieder aus zwei Gründen. Einmal, weil wir uns beweisen wollen, dass wir es doch wert sind, geliebt zu werden. Aber der Typ wird das natürlich niemals tun. Und das zweite ist, weil unsere Psyche versucht, das aufzulösen und sagt, hey, dieses Mal kann ich das so tüfteln, dass ich da rauskomme. Und es ist irgendwie auch immer mit dem Gefühl von Heimat verbunden. Selbst wenn es mies ist, haben wir das Gefühl, wir könnten es kontrollieren, weil wir es ja kennen.
Aber wie ist dann die Diagnose, wenn man zum Beispiel mit einer Frau redet, die in so einer Situation ist, und man sagt zu ihr als Beispiel,
ja,
ey, warum verlässt du ihn nicht? Ne? Der Typ ist nicht gut. Sie sagt aber, ich liebe ihn.
Weil sie es denkt.
Ja, aber wer sind wir zu sagen, sie denkt falsch, das weißt du doch gar nicht. Du weißt gar nicht, was in ihrem Kopf, weil was ist Liebe? Das ist ja.
Ja, was ist für euch Liebe? Also für mich ist Liebe so, da zu sein für jemanden, mit seinen Gefühlen sein zu können, jemanden umsorgen zu wollen. Liebe heißt auch, dass ich mich selber liebe. Und das wäre für mich auch Liebe, dass die Frau sagt, wenn sie sehr, sehr mies behandelt wird, hey, ich möchte da raus, weil ich mich selber so sehr liebe, dass ich auf diese Beziehung keinen Bock mehr habe.
Genau, aber oft ist es ja auch so bei Frauen, dass wenn man in den Kern geht, dass die auch selber sagen, dass die den Mann mehr lieben als sich selber, weil sonst würden die ja nicht so...
Ist das wieder Liebe oder Abhängigkeit?
Das weiß man ja nicht, also ich will jetzt nicht darüber urteilen.
Ich finde es Abhängigkeit. Weil Liebe ist für mich auch Sicherheit, Zufriedenheit, glücklich sein, auch abhängig im Positiven sein.
Ja.
Von einem Menschen, dass ich sage, ey, ich will nicht ohne diesen Menschen, weil der Mensch tut mir gut. Und ich denke einfach, wenn eine Frau so abgöttisch liebt, ja, abgöttisch oder ein Mann, ja, ist das, wenn man an den falschen Partner gerät, ist das ungesund. Aber sobald man den guten Partner dafür findet, dann finde ich sogar das Schönste, was dir passieren kann.
Ja, und Liebe heißt ja auch beides, ne? Also eine gesunde Beziehung besteht aus beiden. Ihr habt einen bestimmten Part, wo ihr abhängig seid, wo ihr in Beziehung seid. Und ihr habt einen bestimmten Part, wo jeder sein Ding macht und frei ist.
Genau.
Und beides zusammen muss sich so die Waage ergeben. Das ist eine gesunde Beziehung, deswegen, wo man beides leben kann.
Deswegen habe ich immer früher Menschen einen Tipp gegeben, die ihm gemeint, du kennst so einen Freund oder so, der war immer mit so, wie wir jetzt, so im Chillen. Und plötzlich ist der weg. Und er ist nur noch mit seiner Frau. Nur noch so mit seiner Frau. Dann habe ich immer gesagt, habt jetzt eure eigene Kuppel gebaut und das ist sehr ungesund. Du brauchst immer noch deine Welt, ihre Welt und habt eine gemeinsame Welt zusammen. Ja. Wo auch jeder einen Zufluchtsort hat. Weil wenn du dir eine eigene Kuppel baust, ne, und dann deine Freunde damit reinbringst und die Familie, und wenn diese Kuppel platzt, dann platzt alles.
Ja.
Und du hast auch keinen Rückzugsort. Deswegen finde ich, das ist ein bisschen ungesund. Du musst immer noch so immer die Waage halten. Allerdings, ich denke, dass die Frauen irgendwann auch so mit ihren Freundinnen reden oder mit ihren Eltern oder man muss auch die Beziehung von deiner Mutter mal geschaut haben. Wie war die denn? Wie viele Mütter haben schon zu ihren Töchtern gesagt, ey, bitte trenn dich nicht, das sieht doch nicht gut aus, da sind Kinder im Spiel. Auch wenn er jetzt dich betrogen hat oder du unglücklich bist. Ich war auch nicht immer glücklich mit deinem Vater. Dann hat diese Frau, finde ich, gar keine Liebe so in sich, sondern sie hat einfach nur Angst, was sie jetzt daraus machen soll. Und dann emotionale Abhängigkeit, auch finanziell. Viele Männer sind ja auch sehr, sehr ekelhaft, die auch den Wert von der Frau kaputt machen. Guck mal, wie du rumläufst, guck mal, wie du aussiehst. Als ich dich damals genommen habe, warst du so. So auch, dass sie das Gefühl hat, ey, ich habe keine Chance mehr auf dem Markt. Das machen ja auch viele Männer, so ganz ekelhafte Dinge.
Ja.
Und das, finde ich, hat mit Liebe gar nichts mehr zu tun.
Auf gar keinen Fall.
Ja, natürlich, ja, von der Männerseite hat das nichts mit Liebe zu tun.
Nein, auch von ihr. Sie liebt ihn gar nicht, sie hasst ihn eigentlich, aber weil sie dann so emotional gebrochen ist, ich glaube, Liebe ist so ein kleiner Teil.
Ich würde sagen, ihr Selbstwertgefühl wird systematisch so runtergesetzt von ihm und natürlich, weil wir diesen Zustand auch nicht aufbrechen, sind wir mit in der Spirale drin.
Das wollte ich sagen.
Dass es immer schwieriger werden kann, da rauszukommen, ja, weil wir immer abhängiger werden. Weil das, was er uns da noch gibt, ist es so ein bisschen so, als ob wir in der Wüste unterwegs sind und fast am Vertrocknen. Und dann dieser kleine Wassertropfen, wenn doch, siehst du heute gar nicht so scheiße aus. Oh, dankeschön. Das kann dann einen aufbauen.
Und ich glaube, das ist es.
Also wann ernähren wir uns besonders beschissen? Wenn wir Hunger haben. Und so ist es leider auch in Beziehungen, dass wenn wir emotional ausgelaugt sind und kein gesundes emotionales Umfeld haben, dann tendieren wir eher dazu, uns ungesunde Beziehungen zu suchen.
Sehr gut.
Du hast immer noch nicht die Frage beantwortet.
Von 0 bis 10. Wie glücklich ich bin, ne? Oder wie zufrieden ich bin? Was ist die Frage?
Zufriedenheit. Ich glaube, ne? Und korrigiert mir.
Wie zufrieden ich mit meinem Leben bin?
Ja, also es gibt so ein Grundrauschen Zufriedenheit, das ist so, was einen so die ganze Zeit so ein bisschen begleitet. Okay. Und dann gibt's Glück, was immer mal wieder reinkickt.
Okay, aber darf ich jetzt in dieser Zufriedenheitswertung, kann ich auch zum Beispiel sagen, als Beispiel, sagen wir mal, ich habe mal eine Bank ausgeraubt.
Beantwortet die Frage. Warte, du bist so ein krasser Denker, ey.
Ja, warte, ich habe eine Bank ausgeraubt.
Du hast eine Bank
ausgeraubt. Ich habe nicht mehr so lange.
Ja, und ich bin 9 Jahre in den Knast gekommen. So, kann ich denn jetzt sagen, ja, ich kann mir keine 10 geben, weil ich war ja auch 9 Jahre im Knast, das war scheiße, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich bin nicht so zufrieden, weil ich 9 Jahre meines Lebens verloren habe.
Du kannst den Zustand im Hier und Jetzt beurteilen. Es ist ja nicht ein Aufaddieren deines ganzen Lebens bis zu dem Zeitpunkt.
Okay, also mein Zustand hier und jetzt, 8. Ich bin zufrieden.
Das ist ziemlich solide.
Ich bin gesund, ich bin zufrieden, ich lache, ich habe Spaß. Ich gucke hier, wenn wir drehen abends einen Film, esse so ein Eis. Was soll dabei sein?
Du warst in 4 bis 5?
5.
5? 8?
8, ja.
Okay.
8.
Du?
Ich würde sagen, dass ich immer mehr gelernt habe, zufrieden zu sein. Und ich habe früher gedacht, so, es ist so abhängig von bestimmten Sachen, die ich erreiche. Ich wurde für mich extrem getrimmt als Kind. Ne? Ich hatte sehr leistungsmotivierten Vater. Immer so, wenn besser möglich ist, ist gut, nicht gut genug. Ne? Der da oben hämmert, der Kollege, meinst du?
Ja.
Ist er so ein bisschen?
Naja, aber du hast ja gemerkt, so sehr kontrolliert.
Ich glaube, er will das Beste für dich.
Genau.
Ne? Er ist so sehr auf dich fixiert und guckt so, was du machst. Ist auch sehr stolz, ne? Das hat man auch gemerkt. Mhm. Und andererseits, ne, Väter oder Eltern denken ja manchmal, sie haben so den besten Plan vom Leben, wie man es führen sollte. Und dann denkt man so, wenn man es anguckt, das Leben, ja, ich würde nicht unbedingt tauschen wollen. Ne? Das ist immer die Illusion, in der wir leben, dass wir so die beste Version haben und die wollen wir dann rüberstülpen auf unsere Kinder, anstatt sie auch frei zu lassen und zu sagen, hey, der wird schon seinen eigenen Weg finden. Das machen nicht alle Eltern. Ne? Und alle Eltern geben uns ja auch, oder viele Eltern geben ja auch ein Stück Freiheit. Und ich habe für mich gelernt, dass es für mich bestimmte Werte gibt, die ich lebe. Und wenn ich die lebe, zum Beispiel Familie, Zeit mit meiner Tochter verbringen. Ist für mich extrem wichtig, macht mich sehr, sehr zufrieden. Beziehungsmomente leben, ne? Zeit mit Freunden, wo man offen und ehrlich reden kann. Und da muss ich nicht irgendwie in einem fetten Hotel sein, sondern es reicht, wenn man sich irgendwo auf der Wiese ein Lagerfeuer anmacht und Waldbrandstufe 5 ist. Nein.
Geil. Am besten in der Nähe von so einer australischen Siedlung.
Nein. Und so, dass es so viele Kleinigkeiten sind, die letzten Endes für und Entschleunigung und dass ich es nicht abhängig mache vom Außen. Und darum würde ich mir heute wahrscheinlich eine 8 geben.
Ich? Ja?
Ja.
Sehe ich auch
Klapprad so. 8.
Klapprad 8.
Ja. Ich mag diese Liegeräder. Warum redest du die schlecht?
Ja, ich liebe die auch. Barfußschuhe und Liegeräder.
Das ja, weil die liegen immer so ein Fall.
Okay, ich find, das wir machen ein Experiment mit dir. Du kommst mit so einem Liegerad um die Ecke bei einem Date. Ne? Das ist dir dann extrem wichtig, das erstmal. Ich gebe dir so ein paar Sachen an die Hand. Ein Liegerad mit so einem Benzel. Kann auch ein Tandem-Liegerad sein.
Da so zu zweit noch so.
Du musst sie auch irgendwie abholen. Die kann ja nicht gleich so auf dir draufsetzen. Ja. Ne? Wäre auch komisch. Ne? So, sorry, es gibt nur einen Sitz. Ne? Steig auf.
Das machen die Animateure, damit genau, die einen Grund haben, naht.
Dann gebe ich dir Barfußschuhe noch an die Hand.
Nee.
Extrem gesund für deine Füße.
Also die Frauen, die ihr datet, laufen auch barfuß mit so einem Wasserkrug 8 Kilometer. Das heißt, von der die sind beeindruckt.
Aber Barfußschuhe. Was würde ich dir noch als drittes geben? Eine EC-Karte, die nie funktioniert.
Ah, nee. Ah. Niemals. Nee, niemals.
Und dann
nee, niemals.
Bist du Date-König damit.
Ja, boah. Das wäre aber auch...
Eine gute Challenge.
Ja, eine gute Challenge. Sozusagen, ey, ich mach's mir ungemütlich selber,
ja,
um zu gucken, wie ich damit umgehe.
Und
wie diese Leute, die sich so im Dschungel rauswerfen lassen und sagen, ey, ich versuche zu überleben.
Ja, und ich könnte dir noch wahrscheinlich ganz viele andere Sachen an die Hand geben, ne? Dass du zum Beispiel dann mit dem Date zu Hause kurz vorbeifahren musst bei deinen Eltern und fragen musst, an der Tür so reinrufen musst, ob die Wäsche schon fertig ist. So Sachen einfach so.
Aber vor ihren Eltern?
Nee, sie ist auf dem Liegerad, wartet gerade auf dich und du musst so tun, als ob du nach Hause gerade fährst, zu deinen Eltern.
Und nach welcher, ob meine Wäsche fertig ist?
Ob deine Wäsche schon fertig ist.
Wer würde mich gar nicht jucken.
Ja, weil das ja so ist. Ja.
Genau.
Wie lange hast du die Wäsche zu Hause waschen lassen?
Ich habe Wäsche...
Weil guck mal, aber so eine Challenge, du brauchst so, die Frau hier, er datet, ihr Vater muss Frauenarzt. Und dann kommt er rein und er weiß das aber vorher nicht.
Ja, und er sagt mir das vorher.
Und das ist diese unangenehme Situation, wo er komplett so Schamgefühl kriegt.
Ey, wie lange war... Ey, das ist eine gute Frage. Ich mache meine Wäsche selber, glaube ich, seit 2019 erst.
Alter, wie alt bist du?
40.
Holla.
Ja.
Wer hat die für dich gewaschen?
Meine Mutter.
Wirklich?
Ja, ich habe immer hingebracht. Also so Korb. Der hat gewaschen, gebügelt, zurückgebrochen.
Dann bis 35 hast du deine verdammte Wäsche.
Ich glaube sogar bis 36. Und dann habe ich
mir. Aber wie kam es denn zu dieser? Hast du das in Therapie aufgelöst, dass du gesagt hast?
Nein, ganz ehrlich.
Als erstes mal möchte ich über diese Wäschesache mit meiner Mutter reden.
Nein, ganz ehrlich. Ich habe irgendwann mir gedacht, ey, weißt du was? Ich muss das selber machen. Das ist schon unmännlich.
Ja, mit fast 40.
Ja, ich muss das selber machen. Und dann fing ich an, das selber. Dann habe ich mir eine Waschmaschine gekauft.
Ja, wusstest gar nicht, wie du die bedienst.
Ich wusste gar nicht, wie die bedienst. Da habe ich meinen Vater gebracht, dass er die anschließt, hat dann noch irgendwas kaputt gemacht und dann nicht mal zugegeben, das erste.
Er wusste es auch nicht.
Ja, genau. Aber ich schwöre dir, meine Mutter sagt heute auch zu mir, bring mir deine Wäsche. Guck mal, was für ungebügelte Shirts du immer trägst. Dann sage ich, ja, weil ich nur wasche und die direkt in den Schrank tue.
Wie lange hast du gebraucht, um deine Wäsche zu waschen?
Der wäscht sie heute noch nicht selber.
Nein, ich hab dich schon
Lüg gehört. Nicht! Guck mal, hör auf zu lügen!
Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich habe schon mit 16 meine Wäsche selber gewaschen.
Okay.
Immer. Weil ich war immer unzufrieden, wenn zum Beispiel meine Mama mit 16, 17 irgendwas falsch gemacht, eingegangen ist und so. Da hat die irgendwann gesagt, dann wasch selber. Wenn du so unzufrieden bist und hier meckerst, dann muss ich selber waschen. Und dann nach so 2-3 Jahren habe ich dann gesagt, es war schon gut, wie du es gemacht hast.
Hat die Faulheit eingesetzt.
Ja, da hat die Faulheit eingesetzt und so. Aber nee, wir haben... Das immer selber dann gemacht.
Ja. Wäsche. Was baut der da wieder?
Der baut irgendwas. Irgendwann wird hier was passieren.
Ich guck mir das gleich an. Ich will mir das jetzt gleich angucken.
Kannst dir gleich angucken, was der wieder baut. Was sind so die nächsten Projekte so bei dir in der Zukunft? Was habt ihr vor mit dem Podcast? Du gehst ja auch auf Tour immer,
ja,
ne?
Ich gehe mit Beste Freundin auf Tour, genau.
Beste Freundin ist dein bester Freund, mit dem du diesen Beziehungspodcast machst.
Ja, Männer-Podcast. Wenn Frauen wissen wollen, wie Männer, zwei Männer ticken, dann ist es der Podcast, wo man hingehen sollte. Aber ihr habt ja nur männliche Hörer, darum kann ich ja gerade gar keinen ansprechen. Oder?
Nein, bestimmt nicht.
Frauen.
Wir haben sehr viele Frauen. Ich frage mich auch, was die hier machen. Aber
ihr beide seid gegrüßt.
Genau. Aber guck mal, man kann diesen Podcast sehr gut aufteilen.
Ja?
Ja. Es gibt, also wenn wir 100% der Fans nehmen, ne? Mhm. Alle Frauen in diesem Podcast sind erstmal Fan von Scheiern.
Das stimmt nicht.
Das stimmt 100%.
Ja?
Ich habe das analysiert.
Das ist schon mal Quatsch.
Das stimmt nicht.
Er betreibt Community-Pflege, ich gar nicht. Ich habe mit den Leuten nichts zu tun.
Ja, aber das sehen die Leute, weil du so ein Leonardo DiCaprio bist.
Ja,
bist
ja. Also auf Abstand hält sich.
Ja.
Okay.
Das macht dich doch, Frauen lieben das doch. Der ist so unerreichbar.
So scheiß gelabert. Wenn das so wäre, ich würde ganz anders hier sitzen. Der labert scheiße, Alter. Der labert scheiße. Ich würde doch ganz cool hier sitzen. Ich würde auch immer in die Kamera, ich gucke nicht mehr in die Kamera. Alter.
Ja, weil er Warum so hübsch nicht? Ist und dann die Linse
Nein,
kaputt
ich guck
geht.
Dich, ich guck dich
das
an.
Objekt geht kaputt.
Okay, du gehst auf Tour?
Genau, ich gehe auf Tour. Ich mache ein paar Lesungen noch mit meinem neuen Buch, fühle ich ganz. Da geht es übrigens um Gefühle.
Ja.
Ja. Du so,
danke, dass du eins mitgebracht hast.
Ja.
Habe ich mitgebracht. Ich habe eins mitgebracht. Ich wusste nicht, ob es euch interessiert.
Würdest du sagen?
Jawohl.
Würdest du sagen als Psychologe?
Ja.
Das ist jetzt, weil darüber reden wir oft. Ne? Ja. Also ich sag's immer frei Schnauze heraus.
Mhm.
Und mein Partner, der mich immer auffängt und dafür sorgt, dass ich erfolgreich geworden bin, sagt dann immer, ja, Nisa, du darfst nicht pauschalisieren. So.
Deswegen, du sagst das immer.
Ja. Ich pauschalisiere jetzt und sage, Frauen sind emotionaler als Männer. Ist das wahr oder nicht?
Ich würde sagen, dass wir als Männer häufig in unserer Gesellschaft anders sozialisiert worden sind. Also, wie oft hast du deinen Vater weinen sehen in deinem Leben?
Noch nie.
Noch nie?
Einmal.
Einmal. Wie oft haben Frauen ihre Mütter weinen sehen?
7 Millionen Mal.
Okay, was heißt das für die meisten Männer?
Außer wenn du so eine Mutter hast, die so...
Der LKW, einen Granatsplitter ins Auge fliegen muss. Nee,
so eine LKW-Fahrerin.
Genau.
Sag mal, ich will das so einmal, wenn du mich liebst. Schreib mir bitte, weil ich
diese
das liebe.
Diese Kurzhaare, wie diese lila Haare.
Wie sehen LKW-Fahrerinnen aus?
Mit so einer Lederjacke, mit diesen Stacheln.
Ja.
Dann haben die so lila eine Haare vorne.
Aber nur eine Strähne.
Ja, nur eine Strähne, genau.
Und Cargohosen mit so...
Genau, dann diese Ohrringe.
Aber sind die stark?
Und dann diese Lederhandschuhe, diese Finger...
So. Ja, ich meine, diese Ähnlichkeitsschuhe, ja, diese Leder, die so halb sind.
Die trainieren, die auf so Arm drücken.
Ja, genau. Ich glaube, die weint nicht, Alter. Da weint der Mann.
Ja.
Okay, aber kann man im Umkehrschluss sagen, wenn du sagst, wir sehen Frauen viel öfter weinen als Männer, ja, weil sie halt einfach emotionaler sind.
Nein, ich glaube, und das zeigen auch einige Studien, dass es eine Sozialisierungsfrage ist.
Ne, glaube ich nicht.
Dass wir als Männer häufiger erfahren, ey... Ja, ist auch nicht so wichtig, was du glaubst, ne?
Ja, genau. Ja, aber ist das Fakt, was du erzählst?
Fakt?
Dann kannst du sagen, es ist nicht wichtig, was ich glaube. Ist es Fakt? Ist es bewiesen? Wie 1 plus 3 sind 4?
Also es gibt Studien, die das zeigen, ja, dass es eine sehr starke Sozialisierungskomponente gibt, inwieweit wir Emotionen als Männer verarbeiten.
Es gibt auch Studien, die sagen, dass Männer schwanger werden können.
Ey, also ich rede schon über richtige, gute wissenschaftliche Studien, okay, die geprüft
bei
worden
Pinterest
sind. Genau, richtig. Nein, also einmal... wissenschaftliche Studien bei Pinterest. Einmal machen wir andere Sozialisierungserfahrung.
Ja.
Ne? Wir sehen männliche Vorbilder nicht weinen oder Gefühle anders ausleben. Dann, was wird uns als Männern häufiger beigebracht? Du musst hart sein, du musst stark sein, du musst dich durchsetzen.
Das ist dein Rambo-Komplex.
Und als,
das kann man erfinden, du kannst eine Krankheit erfinden. Rambo-Komplex.
Ja, das ist ein Rambo-Komplex.
Als Frau wirst du häufiger, ist die Wahrscheinlichkeit häufiger, dass du, wenn du zum Beispiel weinst, als Mädchen in den Arm genommen wirst. Wenn du aber dich durchsetzen willst und wütend bist zum Beispiel, ey, sei mal nicht so zickig. Den Spruch kriegst du dann häufiger.
Genau.
Und dann lernen wir, anders mit Emotionen umzugehen und zu sagen, ey, bestimmte Emotionen, die sollen ausgesperrt werden. So wie zum Beispiel Traurigkeit, Scham, Angst.
Ja.
Und andere Emotionen, wenn wir so klischeehaft arbeiten, was sind die Emotionen, die wir häufig haben als Männer? Guten Zugang, ich nenne es die Fußball-Emotion.
Sport.
Wut.
Wut.
Und Freude.
Okay, dann hab ich ja. Aber für mich klingt das so.
Also egal, was du sagst, ich bin deiner Meinung.
Guck mal, ey. Aber für mich klingt
ich
das.
Ich glaube, du hast wahrscheinlich über deinen Weg schon einen anderen Zugang zu deinen Gefühlen gefunden, oder? War das ein Weg für dich?
Vorhin in der Therapie?
Ja.
Ja, klar, 100%. Ich kann mich viel selber auch einschätzen.
Das heißt eben nicht, dass wir die ganze Zeit emotionsduselig durchs Leben laufen, sondern es heißt genau umgekehrt. Wenn du deine Gefühle wahrnimmst, kannst du dich immer noch entscheiden, wie du dich verhalten willst.
Okay, jetzt hast du gut abgelenkt. Ich will nochmal zurück.
Ja, bitte.
An den Punkt. Erstmal hast du nicht die Frage beantwortet, ob du denkst, dass Frauen emotionaler sind als Männer. Zweitens, zu sagen, ja, wir werden so sozialisiert, weil wenn man sich das anguckt, man sagt ja zu einer Frau, wenn sie weint, umarmt man sie. Vielleicht, weil sich das bewährt hat. Weil was du machst, ist, als ob ich sagen würde, ja, man merkt oft, dass wenn man von einem Tiger gebissen wird, dass derjenige sagt, ja, der Tiger ist halt so. Warum akzeptieren wir das? Vielleicht wurde der Tiger nur so sozialisiert, dass er dich angreift, wenn er Hunger hat. Man kann den Tiger vielleicht auch erziehen, dass er so eine Schürze trägt und ihm so einen Tee einkippt.
Also beim Tiger würde ich sagen, dass er einen Selektionsvorteil hatte in der Entwicklung, dass er beißt, dass er Beute beißt, reißt und dann sagt, okay.
Der Mensch selektiert auch.
Wir können jetzt darüber reden, ob der Mensch auch einen Selektionsvorteil hatte,
ja,
dass er bestimmte Emotionen weggedrückt hat und bestimmte Gefühle erzeugen möchte.
Okay, ich habe eine Frage.
Bitte.
Nehmen wir jetzt zum Beispiel Reeder.
Ja.
Ne? So, der da.
Ihm war die Folge zu ernst. War dir die Folge zu ernst?
Nein, nein. So, das ist eine interessante Folge. Jetzt pass auf. Er war im Urlaub jetzt in Spanien,
ja,
und ich habe die ganze Zeit seine Story verfolgt. Und dann hat er mir ein Video gezeigt. Also nicht, er hat es mir nicht gezeigt, er hat es in seiner Story gepostet.
Die hat das gezeigt.
Ja, also von seinen zwei Neffen, wie alt sind die? Die sind 3 und 4.
Ja.
Also Kinder. Und die waren sich am Schlagen.
Ja.
Und da habe ich mich kaputt gelacht. Und da habe ich ihn gefragt, ey, machen die das immer? Sagt er ja. Und dann habe ich einfach so, um mich selber zu beweihräuchern, habe ich gesagt, ey, Reeder, sei mal ehrlich. Hat jemals der Vater von diesen zwei Söhnen gesagt, ey, boxt euch? Nein. Hat jemals die Mutter von diesen zwei Söhnen gesagt, ey, boxt euch mal? Nein. Gucken die brutale so Jason Statham-Filme und so? Nein. Das heißt, das zeigt mir, das machen die von ihrer Natur aus, weil sie Jungs sind. Und die Töchter in der Familie, komischerweise, spielen so mit Puppen und da hat
ja... Außer die LKW-Fahrerin.
Die spielen auch mit Puppen, die spielen mit Männern.
Die als Truckerstop.
Als Kind so... Das ist LKW-Fahrerin. Gibt es LKW-Fahrerinnen?
Ja, Mann, natürlich. Klar. Gibt es auch Busfahrerinnen.
Weißt du, die sehen, ja, die müssen so aussehen, ne? Weil so eine feminine Frau kann das ja nicht machen.
Doch, es gibt auch normale.
Denke ich auch, gibt auch.
Doch, nicht pauschalisieren, Lisa. Wir haben es gelehrt.
Ja, wir dürfen gar nicht pauschalisieren. Ich bin richtig dagegen.
Vor allem, gibt auch normale.
Ey. Ja, ja.
Ja. So, verstehst du? Und ich glaube...
Okay, ich kenne deine These, wo du hin willst.
Ja. Das
und
freut mich.
Die Frage ist ja, die du stellst, ist das irgendwie so biologisch determiniert, dass das einfach in uns drin ist?
Genau.
Oder ist es durch die Erziehung, die wir erfahren?
Genau.
Ich würde sagen, ich würde sagen, es hat beides einen Einfluss.
Okay.
Und es ist nicht nur das eine und nicht nur das andere.
Okay, wenn wir jetzt eine Zivilisation nehmen, wir würden Testobjekte nehmen.
Er will nur, dass du...
Die Frage ist aber...
Nein, ich finde das interessant. Ich mag das.
Die Frage ist, was ist für uns gesund, ne? Warum geraten manche Menschen auch in Depressionen, ne?
Willst du nicht ein Wasser trinken?
Ja, ich rede mir hier den Mund richtig fusselig, ja.
Hier.
Ah, danke. Wolltest du das nicht gerade nehmen?
Ich wollte es meinem Bruder geben, aber er hat sich geopfert, weil er korrekt ist.
Nein, hier, nimm das.
Warte, ich möchte es fangen.
Ist ein Einfluss von beiden, komm.
Okay. Was ist da drin? Okay.
Also, wenn wir jetzt...
Ist da irgendwas drin? Das hat nicht geknackt beim Aufdrehen.
Nein.
Ihr Freunde, ey.
Und du kannst gerne auch, antworten. In deinem Podcast.
So. Ja, wenn ich mich frage.
Ja. Also, ich habe eine Frage an euch beide. Bitte. Ernsthaft. An den Psychologen und an den fantastischen Scheiern. Wenn wir ein Experiment machen, wir nehmen eine Zivilisation, also wir nehmen 100 männliche Babys und 100 weibliche Babys. Und wir erziehen die wirklich Sozialisierung. Den Mädchen zeigen wir nur Rambo und Wrestling und Boxen und Kriegsfilme und lassen die Sachen bauen. Nur so. Und die Jungs, die machen wir richtig fruchtig.
So Juni-mäßig.
Ja, Juni-mäßig.
Was machen die denn? Was ist denn? Was macht dich denn fruchtig?
Wir ziehen den Kleider an, wir zeigen denen, wie man kocht. Wir lackieren die Fingernägel. Wir machen aus den richtigen Mädchen. Denkt ihr, dass dann die Zivilisation, die aus diesen 100 entsteht, dass dann die Männer alle so feminin bleiben und die Frauen so männlich sind? Oder dass sich das einpendelt von Natur aus?
Ich glaube, das pendelt sich ein, aber du hast schon Minimum so 30 LKW-Fahrerinnen, Alter. Ja. Die hast du dann böse dabei.
Siehst du, 30-70.
Ich sag 30-70.
Ja.
Also, worum es eigentlich im Kern geht, ist der
Johannes
Umgang,
Kerner.
Ist der Umgang, den wir mit Emotionen und Gefühlen lernen.
Johannes B. Kerner.
Gesund oder nicht?
Damit da zahlen Leute Eintritt für den Scheiß, ne? Und gucken sich die Stand-Up-Show an, 62 Mal im Jahr.
62 fucking Mal. Ja, aber ich meine, die Frage, die wir uns ja am Ende stellen müssen, ist der Umgang, den wir mit Gefühlen gelernt haben, gesund für uns? Macht er uns zufrieden? Oder können wir einen besseren Umgang lernen? Und ich behaupte, ja, wir können einen besseren Umgang lernen. Und ich habe es für mich gelernt.
Aber jeder? Oder gibt es auch Leute, wo man sagt, der ist im Einklang mit seinen Gefühlen, der braucht nichts zu lernen?
Ja, natürlich gibt es Leute, die sind im Einklang, 100%.
Muss der dann auch was lernen? Oder kann man sagen, nee,
der muss dann andere Sachen lernen. Der muss lernen, seine Steuererklärung vielleicht zu machen.
Ja, okay.
Wer weiß, ne?
Also jeder hat Stellschrauben.
Kennst du einen Mensch, der keine...
Perfekt ist? Nein.
Nein, es geht auch nicht darum, perfekt zu sein. Ich glaube, es geht voll darum, sich davon zu verabschieden, perfekt zu sein. Aber was ich sage ist, dass ich glaube, dass es einige speziell Männer gibt, die hinter so einer emotionalen Milchglasscheibe leben, dass sie die Welt nicht genau so wahrnehmen, so lebendig, wie sie sein könnte.
Ja, ich zum Beispiel.
Ja, und das ist, weil du wahrscheinlich nicht einen Zugang zu all deinen Gefühlen hast.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das gebe ich sogar zu.
Genau. Und wenn du den bekommen würdest, dann wärst du traurig, wenn jemand stirbt und wärst auch total traurig darüber. Dann würdest du dich schämen, dann hättest du aber einen Umgang mit diesen Gefühlen und könntest mit denen sein, die akzeptieren und dich dann trotzdem entscheiden, egal ob diese scheiß EC-Karte geht oder nicht, ich kann trotzdem in dieses Geschäft gehen, selbst wenn ich Angst habe. Ich kann mit diesem Flugzeug fliegen. All das. Und darüber rede ich einfach nur, dass das Freiheit bedeutet.
Und wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, von einem sehr guten Freund die Mutter stirbt, als Beispiel.
Ja.
Und er sagt, ey, nicht er sagt, das wäre ja gar, wenn er es sagt, dann musst du es machen, meiner Meinung nach. Aber du entscheidest dich, ey, ich gehe nicht dahin in diese Beerdigung, weil ich keinen Bock habe, zu heulen und traurig zu sein. Ist das eine gute Entscheidung, weil du damit sagst, ey, ich schütze mich? Oder sagst du, nein, geh hin, lass das raus? Weil im Endeffekt zwingst du dich, also nee, nicht du zwingst, du begibst dich ja in die Traurigkeit dann bewusst. Ist das gesund oder nicht?
Also ich würde sagen, das ist eine individuelle Entscheidung und für manche mag das richtig sein, da nicht hinzugehen. Aber was ich in Gesprächen festgestellt habe mit Menschen, die Leute nicht verabschiedet haben, das ist was, was sie zutiefst bereuen. Wenn du in diesen letzten Momenten nicht gesagt hast, ciao, und das gesehen hast auch, dass auch zum Beispiel der Sarg runtergeht und dich der Situation gestellt hat. Wie Stallone
bei Cliffhanger,
hat.
Wo er sie fallen lässt.
Genau.
Der konnte auch nicht mehr ciao sagen.
Also doch, er hat doch ciao hinterher gerufen.
Nein,
oder?
Die hat... Stell dir vor, während diese Handschuhe so runterfällt, hat zu ciao.
Nimm meine starke
Hand. Was gibst du unseren Zuschauern, wenn du so einen Tipp geben könntest? Was würdest du mitgeben? Und dann würden wir auch uns langsam verabschieden.
Nicht immer sofort zu reagieren, sondern den Moment, für einen ganz kurzen Moment einfach aushalten, zu gucken, wie fühlt es sich an und sich dann zu fragen, wie möchte ich mich entscheiden, wenn ich bestimmte Werte habe, was ist mir wichtig im Leben? Und dann, je werteorientierter du in deinem Leben handelst, desto, glaube ich, auf lange Sicht besser wird dein Leben verlaufen.
Aber die Werte, die du für dich selber pachtest, jeder hat
individuelle Werte. Genau. Also wenn es für dich ein Wert ist, ein Q8S zu fahren, dann ist das ein persönlicher Wert. Nein, aber für dich ist vielleicht...
Heißt dein Auto Q8S?
Nein. Siehst du, ich kenne mich gar nicht so geil mit Autos.
Ich auch nicht. Irgendwie sowas so, keine Ahnung, SQ8 Competition Plus.
So Competition. Wo findet die Competition statt?
Weiß ich, so heißt er.
Aber ist das eine Competition?
Gibt es auch ein SQ8 Competition Aldi?
Plus gibt es auch nicht mehr.
Ey, wieso ist Plus pleite gegangen?
Weil da so viele Ausländer geklaut haben und Minus.
Ja, Minus, Alter. Die haben das einfach Minus.
Die Menschen, die Zuhörer, die Bock auf dich haben und auf diese Themen, das können sie bei
Du bist ein guter Redner.
Ja, beste Freundin im Podcast.
Ja, beste Freundin im Podcast.
Hat dein Kollege auch rote Haare?
Habe ich rote Haare?
Sind die rot?
Du hast keine rote Haare.
Du die hast sind so rötlich angehaucht.
Nein, du hast so... Ey, das ist... Nee, ist rosa.
Das ist rosa.
Du hast so goldbraun, wie diese Toastpackung. Wie heißt die?
Ich werde von Goldies gesponsert.
Ja, genau, Goldies.
Hat dein Kollege rote Haare?
Aber von der Aldi-Version.
Hat dein Kollege rote Haare?
Nee, der hat braune Haare.
Findest du, rote Haare sollte man genauso wie andere Menschen auch behandeln, rothaarige?
Bin ich mir noch unsicher.
Meine Damen und Herren, es war uns eine Ehre, eine Freude, mit Lukas hier zu sitzen. Du bist gerne immer willkommen.
Ja, mit dir kann man gut folgen.
Du kannst, wenn du in der Nähe bist, schau immer vorbei, gerne. Wirklich, das ist eine ernste...
Wo wohnst du eigentlich?
Berlin, in Kreuzberg.
Oh Gott.
In der Nadelöffnung von Deutschland.
Ja.
Meine Tochter sagt immer, hier sind zu viele Leute auf Kristall. Die ist 6. Mein Crystal Meth.
Ja, achso, ich dachte, jemand die Comedian. Okay.
Wenn ihr euch den Podcast geben wollt mit interessanten Themen, wie zwei Männer ticken, ja, könnt ihr euch das gerne geben. Wir werden auch die Links in der Beschreibung einpflegen mit deinen Tourdaten und auch zu deinem Buch. Wir freuen uns, dass du uns ein Exemplar mitgebracht hast. Danke, nein, wirklich.
Ja, freut mich auch.
Es war echt cool, du bist echt ein Chor. Ich mag solche Gespräche.
Ja,
da kann man was mitnehmen, da kann man was rausziehen und... Ja.
Nein, ich fand's auch geil, was ihr für Fragen gestellt habt und wie unterschiedlich ihr von den Perspektiven seid und
wir sind komplett unterschiedlich.
Aber ich glaube, das macht's aus, ne?
Ja.
Weil ihr euch ja so krass ergänzt.
Genau.
Also,
ich liebe ermordet.
Ja, wenn wir uns krass ergänzen, sind wir die?
Ergänzis.
Ja, genau.
So,
der neue Podcast.
Die Ergänzis.
Ey, mit dem Wohnmobil. Ihr habt doch auch so eine krasse Tour. Mit dem Wohnmobil müsst ihr die machen. Du bist ja passionierter, jedes Freiheitsgefühl.
Aber ein Wohnmobil ist zwar mit anderen Menschen. Was, wenn die nicht sauber sind?
Ja, du hast ja deine Desinfektionstücher dabei. Du brauchst einfach nur eine Gürteltasche, wo die immer rauskommen.
Der hat gesagt, wenn wir mal mit dem Wohnmobil wegfahren, brauchen wir zwei, weil
ihr nehmt einfach so einen Wohnanhänger noch.
Ich will ein eigenes Klo haben. Ich kann nicht mit denen auf
Tour. Okay, darüber müssen wir gleich weiterreden.
Ja. Okay. Danke an Nizar. Wir sind nämlich auch auf Tour. Da bist du gerne herzlich eingeladen.
Ich komme wirklich vorbei. Das ist gegenüber von mir, wo ich wohne. Ich sehe es aus dem Fenster. Ich komme vorbei.
Ja, ey, geil.
In die Uberworld. Übrigens, überkrass.
Dankeschön.
Das Ding ist...
Alles Scheinsverdienst.
Ach, Quatsch.
Glaub mir.
Nein. Wir sind in Oberhausen, wir sind in Hamburg, wir sind in Berlin.
Die Scheinarena-Tour, meine Damen und Herren, kommt vorbei.
Die deutschen Arena-Tour oder die zwei Namen, die wir vorher hatten oder er wollte, sage ich lieber nicht. Jetzt habe ich ihm erzählt.
Sagt es dann
beide
auf Tour.
Namen?
Ja.
Beide?
Ja.
Die Krankheit und die Bevölkerung? Ja, ja, geil.
So, also
Max hat durchgezogen, ne?
Nisa ist auf Tour, www.nisa.tv.
Ja.
Danke an Reda, danke an Lukas.
Ich gebe beziehungsweise danke an Lukas, wirklich ein geiler Typ.
Liebe Grüße an Beste Freundin Podcast.
Ja, Beste Freundin Podcast. Wer ist dein Partner?
Max.
Ey Max, hau rein, du geile Sau. Der hat keine roten Haare, ne?
Ich glaube, ja, nee.
Okay, Max.
Also, vielleicht unten rum.
Peace in the Middle East.
Ciao.